Mit 66 Folgen, da fängt der Podcast an. Mit 66 Folgen, da habe ich Spaß daran. Jawohl, herzlich willkommen zu einer neuen sagenumwobenen Folge der Erfolgsfans. Wir sind wieder da, yeah. Und mit wir, da meine ich nicht nur mich, Ruben Schulze Fröhlich, nein, ich meine natürlich auch den wie immer wunderbare Nikola Emig. Servus Nico.
Servus.
Und wir sind jetzt nicht nur zu zweit hier, sondern wir haben auch Verstärkung bekommen zu meiner Linken. Ein Mitglied, das ihr ja schon kennt aus einigen Auswärtsfolgen, der geliebte und der auf Widerruf wartende und von den Fans geforderte Basti Rampf. Servus Basti.
Servus.
Und ganz neu, noch nie hat man seine Stimme bei den Erfolgsfans vernommen, Felix Knoche. Servus Felix.
Hi.
Ja, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt oder auch nicht, waren wir ziemlich lange von der Bildfläche verschwunden. Und genauer gesagt haben wir seit Mitte April keine Folge mehr aufgenommen. Es war tatsächlich einfach so, dass uns das Leben ein bisschen eingeholt hat. Wir haben es mal auf Facebook gepostet und ein bisschen die Blutgrätsche ausgepackt hat. Mir wurden die Weisheitszähne rausgenommen. Ich war mehrere Monate an einer Mandelentzündung krank dargelegen. Und es gab auch noch einen Todesfall im näheren Umfeld von uns und da konnten wir einfach nichts machen. Außerdem, Nico und ich sind Eltern und da hat man nicht mehr so viel Zeit, aber jetzt sind wir wieder da. Nico, sag doch mal was, ich laber jetzt gerade hier so viel, du musst ja...
Ja, ist wunderbar, dass du so viel laberst, dann kann ich mich wieder mal einfinden. Die Mikros sind auf jeden Fall abgestaubt worden, wirklich auskennt tun wir es nicht mehr mit der ganzen Technik, haben bestimmt eine halbe Stunde gebraucht, um das jetzt alles hier wieder einzurichten. Aber was gleich geblieben ist, auf jeden Fall, ich habe Ruben gesagt, er soll ein episches Intro machen und er hat es absolut geliefert.
Ja, ich wollte eigentlich machen, ich bin wieder hier in meinem Revier, war niemals ganz weg, habe mich nur versteckt. Aber ja, ich bin dann doch bei der anderen Variante geblieben. Ja, wie ist der Plan? Also wir haben gesagt, wir schaffen es momentan von der Zeit einfach nicht jede Woche aufzunehmen. Und wir wollen es jetzt einfach mal wieder ruhig angehen lassen und uns einfach treffen und dann Podcasts aufnehmen. In welchem Rhythmus, das wissen wir nicht. Hauptsache wir haben Spaß, Hauptsache ihr habt Spaß. Wenn ihr Spaß habt, dann teilt uns das doch mit. Gebt uns wie immer Feedback auf Facebook, auf Twitter, per E-Mail am Podcast at erfolgsfans.com und an allen anderen Kanälen auch. Liked uns, schreibt uns eine positive Bewertung bei iTunes. Whatever was. Und was wir heute machen, wir wollen auf die letzte Saison jetzt gar nicht mehr so groß eingehen. Wir wollen mit euch über die Weltmeisterschaft reden. Wir wollen schauen, wer ist denn gekommen, wer ist gegangen. Wir haben einige Fragen bei Facebook und Twitter. Der Basti hat was mitgebracht für eine neue Rubrik, die Erfolgsnostalgie, nenne ich es jetzt mal. Leider gab es ja auch für die Erfolgsverletzung heute wahrscheinlich einen neuen Eintrag. Wir haben einige News, wir schauen auf den Supercup zurück und machen dann eine Vorschau. Also ein absolut volles Programm. Ja, wir sind Weltmeister. Jetzt mag ich nicht mehr reden. Nico oder Felix oder Basti, übernehmt ihr mal. Ich labere sonst die ganze Zeit.
Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, du hast schon gesagt, letzte Saison sprechen wir nicht so an, hat stattgefunden, auf jeden Fall, Weltmeisterschaft auch stattgefunden. Es war jetzt so die erste Weltmeisterschaft, wo ich nicht so hundertprozentig dabei war, mir wirklich jedes Spiel reingezogen habe. Ich habe immer noch über die Hälfte deutlich gesehen, also alle waren es diesmal nicht. Und es war die erste Weltmeisterschaft, wo ich nicht auf Deutschland als Weltmeister getippt habe und gleich hat es geklappt, oder?
Ja, das war natürlich der, ja, aber mir ging es irgendwie auch so. Ich war am Anfang gar nicht so in WM-Stimmung, weil bei mir ist immer schon noch so der Club vor dem Nationalteam, oder wie geht's euch da?
Ja, schon auf jeden Fall. Ihr sagt zwar, ihr wollt jetzt nicht mehr so auf die letzte Saison eingehen. Eine Sache wäre mir aber schon noch wichtig, dass man die erwähnt, und zwar das Rückspiel im Champions League Halbfinale gegen Real Madrid. Das Spiel an sich ist ja nicht so glücklich ausgegangen, aber die Choreo war wieder der Hammer und die ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben und ist leider ein bisschen untergegangen, nachdem man das Spiel so unglücklich oder verdient verloren hat.
Ja, das stimmt. Die Choreo war wieder total geil vom Club Nummer 12 da auch organisiert. Das war der Wahnsinn, aber das Spiel, ja, war brutal. 4-0 ist schon eine Hausnummer zu Hause. Dann auch Cristiano Ronaldo mit den blöden Fingern da die ganze Zeit.
Genau, und deswegen auch gleich von mir zur Weltmeisterschaft. Ich habe schon versucht, so viel wie möglich zu verfolgen. Also irgendwann wurde es natürlich zu spät mit den Spielen, wenn man am nächsten Tag aufstehen musste und arbeiten. Mir hat die WM gut gefallen. Ich habe es aber vorhin schon im Vorgesprächen hier gesagt, irgendwie ist es komisch, man ist Weltmeister geworden. eigentlich das Größte, so, was man an Titel gewinnen kann. Und trotzdem ist für mich so, dass ich die WM 2006 im eigenen Land als, die ist mir mehr in Erinnerung geblieben oder mehr im Herzen geblieben als jetzt diese WM. Da hat man irgendwie, oder ich persönlich habe da mehr mitgefiebert, obwohl man da nicht den Titel geholt hat. Einfach durch das Public Viewing und alles. Und das ist ein bisschen ein komisches Gefühl. Wie gesagt, man ist Weltmeister, aber das Gefühl ist nicht so groß als bei der WM, in der man nicht Weltmeister geworden ist.
Ja, aber ich muss schon sagen, ich finde jetzt auch so im Nachhinein, auch wenn ich jetzt nicht so mega viel verfolgt habe, ist jetzt schon so eine tiefe Befriedigung irgendwie da, dass man das alles geschafft hat. Und ich weiß noch, ich glaube, da haben wir auch schon aufgenommen gehabt, da hat der Ruben irgendwie dann so die Generation Lahm-Schweinsteiger betrachtet. Ich glaube, es war nach dem verlorenen Champions-League-Finale in München, dann haben wir so diese Floskel einer verbrannten Generation oder sowas dann geprägt. Und das ist jetzt schon geil, dass es tatsächlich jetzt so im Nachklapp überhaupt nicht so ist. Sondern jetzt hat man wirklich als ein Herr Lahm, als ein Herr Schweinsteiger wirklich alles abgeräumt, was es zum Abräumen gibt, mit Ausnahme halt vom Europameister.
Ja, aber der Weltmeister ist einfach viel mehr wert. Aber du hast recht, es war wieder so, ähnlich wie beim Champions League-Sieg, dass es mich für die Personen einfach mehr gefreut hat, als irgendwie für mich selber. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber einfach Schweinsteiger und Lahm und so da zu sehen, wie die dann Weltmeister werden und sich krönen, das war halt einfach total geil. Aber für mich war jetzt trotzdem zum Beispiel der Champions League-Sieg viel, viel wertiger als jetzt die Weltmeisterschaft, auch wenn das natürlich gerade die Allgemeinheit irgendwie anders sieht. Ja, sagt ihr nichts dazu. Wie ist es bei euch? Was ist für euch wichtiger? Weltmeisterschaft? Was ist höher oder Champions League-Sieg?
Ja, also ich denke, der Verein an sich, der FC Bayern, ist schon viel wichtiger, weil man da einfach das ganze Jahr dahinter steht, das ganze Jahr verfolgt und so Clubspiele, Clubmeisterschaften, das ist einfach nochmal was ganz anderes als die Nationalmannschaft, die sich dann da ein paar Mal trifft, wo keiner wirklich Bock drauf hat und na gut, eine WM ist dann natürlich schon noch was anderes als so ein paar Freundschaftsspiele.
Du glaubst, hat keiner wirklich Bock drauf auf die WM?
Nein, die WM ist dann schon an sich was anderes. Ich meine jetzt so die Freundschaftsspiele, die dann immer so zwischen den Bundesligaspieltagen sind, wo keiner Bock hat hinzufahren, jeder eine Verletzung wieder auspackt oder so, dass er gar nicht dahin muss.
Ja, Herr Schweinsteiger ist gemeint.
Ja, ich muss sagen, von der Wertigkeit finde ich schon vergleichbar, Champions League-Titel und Weltmeisterschaft. Also das finde ich so vom Gefühl, dass sich das einstellt, ist das schon so. Wobei man natürlich sagen muss, dass der Sieg der Champions League irgendwie so ein bisschen eine größere Befriedigung gab, weil einfach davor diese Niederlagen noch spürbarer waren, weil halt nicht 4 Jahre vorher was stattgefunden hat. Und es ist ja schon so, dass in der Weltmeisterschaft, es gibt ja immer so Favoriten und es sind eigentlich in der Regel immer die gleichen, weil sozusagen diese Elite im Fußball sich irgendwie immer wieder so aus sich selbst irgendwie rausrekrutiert. Und wenn es halt irgendwie in der Clubmannschaft nicht passt, dann kann es halt sein, dass man jetzt halt erstmal 3 Jahre wieder komplett abgemeldet ist und überhaupt keine Chance hat. Aber trotzdem hat man jedes Jahr dann wieder so dieses Gefühl, oh, jetzt hat es wieder nicht geklappt, jetzt hat es wieder nicht geklappt. Und deswegen ist so der Sieg der Champions League dann irgendwie befriedigender einfach, finde ich. Oder ja, gibt noch mehr eine Genugtuung, weil man vielleicht das auch so sieht, ja, Weltmeisterschaft ist eh so ein super Zufall, dass man das gewinnt. Weil das ist, ich finde, Champions League ist schon, kalkulierbarer ist das falsche Wort, aber man kann das irgendwie eher so innerhalb der nächsten 10 Jahre planen, wenn man zu einem gewissen Kreis von Clubs gehört. Und bei der Weltmeisterschaft, das ist, finde ich, schon noch extremst vom Zufall abhängig.
Finde ich jetzt schwierig zu beurteilen. Ich würde es aber wieder ähnlich wie der Felix sehen, dass es bei der Vereinsmannschaft einfach so ist, dass man da permanent mitfiebert und da mehr dabei ist als bei der Nationalmannschaft, wo halt auch oft Pausen sind und dann die Spieler anders wechseln oder zusammengesetzt werden. Also für mich jetzt ist Champions League wichtiger, aber muss ich auch sagen, eigentlich so das Fußball-Fantum hat für mich mit der WM angefangen als Bub. Also da war das für mich wichtiger, dass die Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft gewinnt oder die Nationalmannschaft erfolgreich ist, als dass der FC Bayern die Champions League gewinnt. Also da war die Wahrnehmung noch anders, hat sich aber über die Jahre gewandelt. Also jetzt, wie gesagt, wäre es für mich wichtiger, dass der FC Bayern die Champions League gewinnt.
Ich wollte damit vorhin auch nicht sagen, dass mir jetzt die Nationalmannschaft unwichtig ist. Ich schaue natürlich trotzdem jedes Spiel an. Aber so der Champions League-Titel an sich, der war mir einfach schon oder ist mir wichtiger als der Weltmeisterschaftstitel, obwohl das natürlich jetzt auch eine Riesensache ist. Aber wie der Nico schon eben gesagt hat, der Abstand zwischen dem verlorenen Finale und dem Sieg dann, der ist bei Clubspielen, bei der Champions League jetzt viel näher zusammen. Dann ist da viel mehr Emotion dabei. Weil eigentlich war es ja bei der Weltmeisterschaft oder bei der Nationalmannschaft auch so, dass man in den letzten Jahren immer im Halbfinale oder im Finale verloren hat. Das war ja eigentlich ähnlich. Nur liegt es halt schon 10 Jahre her. Aber das ist schon so lang vorbei.
Ja, der Punkt Planbarkeit ist aber schon eine ganz interessante Sache, weil es stimmt schon. Champions League kannst du theoretisch dir einfach auch mit purem Geldeinsatz kaufen. Siehe Paris, siehe Real Madrid jetzt auch wieder. Aber Nationalmannschaft, da muss er halt immerhin schon irgendeine Verbindung zu Deutschland haben, dass er da spielen kann. Da kannst du nicht mal eben für 100 Millionen Euro Cristiano Ronaldo kaufen, dass er dann für Deutschland spielt. Also,
oder Kakao.
Ja. Ja, also da kann man höchstens langfristig investieren in die Infrastruktur und so und in die Talente. Also das ist auf jeden Fall nicht so planbar. Aber ich fand, dieses Jahr war es gar nicht so der Riesenzufall, weil wir immer schon gut dabei waren. Ich fand eher, dass dieses Jahr die anderen so überraschend schlecht waren. Das war jetzt so mein Grundgefühl. Ich meine, Spanien verkackt, England verkackt, Italien verkackt. England ist ein Klassiker, aber dass die anderen irgendwie so schwach sind, gerade auch Brasilien im eigenen Land, habe ich dann nicht erwartet so.
Ja, das stimmt. Aber wir müssen uns da trotzdem nicht schämen. Wir haben trotzdem die Großen rausgekegelt und wir haben auch in Südamerika gegen ein südamerikanisches Land dann die WM gewonnen. Und was ich noch vorher dazu sagen wollte, zu Club und Nationalmannschaft. So eine Clubmannschaft hat irgendwie was Verpflichtenderes. Weil man sieht ja bei so einer Nationalmannschaft, da fliegt mal einer raus oder so. Oder aus einer Nationalmannschaft kann ich zum Beispiel auch zurücktreten. Das kann ich aus einer Clubmannschaft eher nicht. Weißt du? Hatten wir ja jetzt auch mit zwei Leuten, Philipp Lahm und Miro Klose. Die treten einfach zurück. Und der und Philipp Lahm. Jetzt
auch ganz aktuell Ribéry.
Genau, und das geht halt aus dem Club, wo man einen Vertrag erfüllen muss, halt eher schlecht.
Ja, lassen wir noch gleich mal drüber reden, wenn wir schon angesprochen haben. Philipp Lahm, Rücktritt, wie seht ihr das? Wie fandet ihr den Zeitpunkt und ja, die Art und Weise?
Ich fand den Zeitpunkt eigentlich perfekt und besser kann man es nicht machen. Auf dem Höhepunkt und als Weltmeister abtreten, super gemacht.
Also, ich fand es schon ein bisschen früh. Ich meine, der ist jetzt gerade 30, der spielt seit ewigen Zeiten auf Weltklasse-Niveau und das kann er sicher auch noch ein paar Jährchen halten. Und den Europameistertitel hat er noch nicht. Das wären 2 Jahre, dann hätten wir den Titel auch noch. Das hätte er schon noch machen können.
Ja, ich fand's, was mich gewundert hat, er ist ja überhaupt nicht verletzungsanfällig. Das ist eigentlich so ein Dauerläufer. Von Schweinsteiger, da hätte ich es erwartet und ich glaube, da wäre es auch sinnvoll gewesen. Wir haben ja damals mächtig Gegenwind bekommen für die Aussagen, dass Schweinsteiger so ja halber Invalide ist, aber man merkt halt auch, also er muss sich ja so plagen, er muss sich jetzt auch wieder durch das Turnier kämpfen, war am Anfang verletzt und so. An Schweinsteigers Stelle wäre ich eher zurückgetreten als an Philipp Lahms Stelle. Aber Philipp Lahm, ich weiß nicht, es kommt mir so vor, als hätte er von Anfang an, er ist geboren worden und hatte sein gesamtes Leben schon so geplant. Irgendwie kommt es mir so vor, der ist so zielstrebig, er hat es dann auch im Interview in der Zeit gesagt, dass er dann beim verlorenen Finale der Huam gemerkt hat, dass man im Fußball halt doch nicht alles planen kann und dass manche Dinge halt dann doch Zufall sind und die Dinge, die er planen kann, die will er dann einfach selber in der Hand behalten, kommt es mir so vor. Und deshalb fand ich's ja zu früh, weil er hätte noch spielen können, aber wann, wenn nicht dann. Und ich muss es bei jedem Rücktritt sagen, auch jetzt Franck Ribéry von FC Bayern, ist es natürlich super, der Rücktritt. Einfach geil.
Hat er das eigentlich richtig begründet, warum er es macht? Was hat er da gesagt?
Hat er dann dieses...
Ich weiß auch nicht genau. Ich habe nur gelesen, er hat ein Interview dem Kicker gegeben und hat gesagt, dass er jetzt gemerkt hat, dass jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist. Ob er es wirklich begründet hat, weiß ich jetzt nicht.
Aber der hat die Entscheidung ja auch schon letztes Jahr getroffen. Irgendwie 2013 hat er gemeint. Ich denke, der wird halt gesehen haben, okay, jetzt das Pensum ist einfach unglaublich hoch. Ich bin jetzt Champions League-Sieger. Es läuft eigentlich alles gut. Er hat ja gemeint, er wäre auch zurückgetreten, wenn wir die WM nicht gewonnen hätten. Also von dem her.
Okay, ja, das finde ich dann schon sehr weit vorausgeplanter Schritt. Ich hätte es gedacht eigentlich, dass er das halt so am Zenit seines Erfolgs gemacht hätte und dann sozusagen als Weltmeister abtreten will. Da hätte ich das gar nicht so notwendig gefunden, weil so ein Weltmeistertitel verblasst nicht so schnell. Also ich muss nicht im WM-Jahr abtreten, dass der WM-Titel mit mir verbunden bleibt. Aber wenn er tatsächlich einfach für sich gesagt hat, oh, also ich möchte es nicht mehr, dann ist es zu respektieren, obwohl er halt schon ein krasses Loch jetzt einfach reißt. Das ist so eine der wenigen Positionen, wo es tatsächlich wirklich unangenehm ist. Sowohl halt spielerisch, als halt auch von seiner Funktion, die er halt in der Mannschaft hat. Man glaubt es nicht, aber scheinbar ist er echt ein guter Kapitän.
Naja. Wirkt auf mich jetzt irgendwie nicht so.
Nee, es wirkt ja nicht, aber jeder sagt es. Jeder Trainer, egal ob im Club oder eben in der Nationalmannschaft, die sagen alle, also ohne Zweifel, der Philipp ist einfach der Beste.
Ja, sonst wäre es ja auch nicht in der Nationalmannschaft dann zum Beispiel geworden. Obwohl jetzt zum Beispiel gerade im Finale dann, mir kommt halt so ein Schweinsteiger im Mittelfeld viel präsenter vor als ein Philipp Lahm. Das liegt vielleicht auch an der Statur, keine Ahnung, Oliver Kahn, Philipp Lahm. Ja, weiß nicht. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr schade, aber ich kann ihn auch irgendwie verstehen. Ich meine, sein Geld kriegt er eh. Vielleicht hat auch die Frau zu Hause gesagt, jetzt Philipp, komm, bleibst du ein bisschen öfter daheim, jetzt machen wir ein bisschen locker. Also ich finde es für den FC Bayern gut.
Ja, also einen fünften Stern aufs Trikot muss er sich dann als Fan nähen. Das kann er nicht mehr selber tragen, dann sozusagen.
Ja. Miro Klose, was sagt er dazu? Der ewige Dauerläufer war ja auch ein Spieler beim FC Bayern. Da war er leider noch nie so gut wie in der Nationalmannschaft, finde ich.
Also ich finde, er hat seinen Kadaver lang genug rumgeschleppt. Nein, also das sagt er ja selbst. Aber ich finde, für ihn ist es der perfekte Abschied. Er hat seinen Zenit auch schon überschritten. Also er konnte jetzt nicht mehr mehrere Spiele am Stück ganz machen.
Das zwei so Tore hat er gemacht, oder? Gegen Ghana und gegen Brasilien, glaube ich. Ja. Gefährliches Halbwissen, aber ja. Ja, auf jeden Fall hat er noch Tore gemacht. Sorry,
ja. Ja, um eingewechselt zu werden, war er natürlich noch ein Top-Spieler. Aber jetzt mit 36 Jahren ist natürlich schon so eine Zeit gekommen, wo es ein gutes Ende ist und mit dem Weltmeistertitel, man kann schlechter abtreten.
Ja, bei dem ist genau andersrum wie beim Philipp, gell? Der hat sich irgendwie die letzten Jahre in seiner Karriere nicht so auf den Club konzentriert, sondern eher auf die Nationalmannschaft und hat dann tatsächlich Angebote von auf dem Papier schlechteren Clubs eben angenommen und sicher auch Gehaltseinbußen sich eingestehen müssen, dass er halt in der Nationalmannschaft weiter so aktiv sein kann. Und jetzt hat er halt den Lohn. Ist Weltmeister, ist Führender in der Torschützenrangliste vor Ronaldo. Und der hat sich wirklich ein Denkmal gesetzt, das sogar noch weiter über jetzt diesen Weltmeistertitel hinausgeht.
Ja, also ich finde auch, der Rücktritt ist gut. Und der Unterschied zu Philipp Lahm ist, dass er nicht mehr wie Lahm vielleicht noch einen nächsten Titel hätte holen können, meiner Meinung nach. Also da war der Rücktritt zwingender einfach vom Alter. Aber auch großen Respekt und einfach super Spieler, also bis in das hohe Alter die Leistung zu bringen und so ein wichtiger Part von der Nationalmannschaft zu sein, wurde ja auch nochmal vom Jogi geadelt für seinen Typ und ja, toller Spieler gewesen.
Er hat ja behauptet, dass Jogi ihn zum Weitermachen überreden wollte.
Ja, als Co-Trainer kann er gleich einsteigen vom Jogi.
Ja, Spielertrainer kann sich dann nochmal einwechseln.
Ja, der wohnt ja hier ganz in der Nähe. Den habe ich beim Fischen immer getroffen, den Miro. Er will jetzt wieder herziehen, habe ich gehört.
Ja, noch wird er noch eine Saison in Italien bleiben, wenn er es schafft.
Ja, aber er ist schon wieder am Bauen hier.
Ja. Okay.
Lass uns doch mal noch die ganzen Spieler durchgehen vom FC Bayern und dann so ein kleines WM-Fazit, nur so ein paar Worte dazu machen. Ich werfe sie einfach mal ein und ihr gebt meine Meinung dazu. Manuel Neuer.
Episch. Weltklasse.
Ja, das muss jetzt toppen. Da kann man sich nur einreihen, also den Titel, den er am Ende des Turniers überreicht bekommen hat, völlig zu Recht und ja, der beste Torhüter der Welt und auch einfach, was ihm ja immer schon zugute gehalten wird, er hat das Torwartspiel sozusagen revolutioniert mit seinem Art mitzuspielen.
Oh Mann, ey, da gibt's ja dieses peinliche Foto, wo er den besten Torhüterpreis kriegt und neben ihm ist Messi mit dem Fußballerpreis und irgendwer hat dann drunter kommentiert, ja, hier ist der beste Torhüter und der beste Fußballer des Turniers und daneben Messi.
Das ist einfach wahr.
Das ist sehr gut, ja. Jerome Boateng.
Großes Finale auf jeden Fall gespielt.
Ja, ich fand auch für mich eigentlich bester Mann im Finale. Unglaublich, was der abgeräumt hat und wie gut der stand und was der für Fehler ausgebügelt hat. Der und Schweinsteiger zusammen haben eigentlich am Anfang gegen Messi alles geregelt.
Ja, war auf jeden Fall das Spiel seines Lebens bisher, das Finale.
Philipp Lahm.
Ja, hat mitgemacht, oder?
Ja, so überragend habe ich ihn jetzt auch nicht gesehen. Er hat schon besser gespielt.
Ja, ich sehe ihn halt nicht so auf der Position, auf der er eingesetzt wurde. Also er war da gut, aber nicht so gut, wie er als Außenverteidiger sein kann.
Ja, er ist ja auch zwischen den Positionen hin und her gewechselt. Das hat sich ja auch nicht leichter gemacht. Musste auch teilweise während dem Spiel dauern, von einer Seite auf die andere wechseln, sogar im Finale. Aber wie immer eigentlich sehr gute Leistung. Bastian Schweinsteiger?
Ja, für mich der Held des Finales, also der Einsatz und natürlich auch die Dramaturgie mit dem Schlag ins Gesicht und blutend wieder zurück aufs Spielfeld und ständig gefoult werden und wieder aufstehen. Wahnsinn.
Ja, der Gladiator.
Nur am Leiden und wieder aufstehen. Aber das ist ja eh das
die neue Kampfsau.
Ja, genau. Finale der Horm hat alles angefangen und seitdem ist er nur noch wieder aufgestanden.
Und hat alle Titel abgestaubt.
Ja, stimmt. Besser geht's eigentlich nicht. Mario Götze?
Während des Turniers ja unauffällig und dann ja auch nicht mehr aufgelaufen. Auch, wie ich mal immer so schön sagt, das Phrasenschwein, Geschichten nicht nur der Fußball schreibt, dass er dann genau im Finale dieses Wahnsinnstor, also wirklich ein Wahnsinnstor schießt. Freut mich auch und ich hoffe, dass er da auch vielleicht ein bisschen Schwung mit zum FC Bayern nimmt.
Ja, sagen wir mal, er wird eine Legende durch sein Finaltor. Zu den Spielen davor braucht man, glaube ich, nicht so viel sagen.
Ja, ich fand ihn auch in den Spielen davor eigentlich so schwach, wie ich ihn auch zuletzt beim FC Bayern gesehen habe. Einfach, er wirkt immer so, als könnte er sich einfach überhaupt nicht durchsetzen und prallt an allen ab. Aber das hat er einfach so toll gemacht, im Finale so einen Ball so zu spielen, direkt anzunehmen, so eine butterweiche Bewegung, den so reinzumachen. Das ist einfach Weltklasse. Das hätte ich nur vom Messi so erwartet vielleicht.
Ja, dann auch in so einer Situation reinzukommen, kurz vor Schluss und dann ein paar Minuten vor Schluss das so zu machen, das ist schon große Kunst.
Ja, der Yogi ist ja auch der neue Jürgen Klinsmann, wenn er zu ihm sagt, zeig der Welt, dass du besser bist als Messi. Oh, das ist einfach.
Ja, Miro hat ihm auch gesagt bei der Auswechslung, boah, ich habe das Gefühl, du machst es jetzt. Man muss es den Leuten bloß sagen. Das war bei Podolski auch immer so. Man muss dem einfach sagen, mach ein Tor, dann macht er eins.
Das sagen sie wahrscheinlich jedes Mal, wenn er eingewechselt wird. Ich hab's doch gesagt.
Ja, also man muss sich einfach so Gelegenheiten offen halten. Einfach jedes Mal alles immer sagen, dass es gesagt ist.
Dann hat man auch nachher was zu erzählen.
Ja, genau. Das sind halt die Geschichten. Das sind
die Legenden, die entstehen. Ne? Thomas Müller.
Boah, ja, Müller war, finde ich, immer geil. Also der ist einfach so wichtig geworden. Ich weiß noch, vor, keine Ahnung, 100 Jahren, als er dann neu sowohl zu Bayern als auch zur Nationalmannschaft gekommen ist, da konnte ich nicht so viel mit dem anfangen. Da habe ich immer, die Bartstuber und er kamen so mehr oder weniger gleichzeitig dann. Und da war ich immer der riesen Bartstuber-Fan. Aber mittlerweile muss ich sagen, der Müller ist einfach so die Konstante, die auch keine andere Mannschaft so hat. Also ich kenne kaum einen anderen Spieler, der tatsächlich so unberechenbar, zum Beispiel bei einem Einwurf, einfach wie wild irgendwo hinstürmt und keiner ihn auf der Karte hat. Und dann hat er den Ball aus einer Abseitsposition dann auf dem Fuß und kann dann eben das Spiel eröffnen. Ich kenne jetzt halt eigentlich nicht keinen anderen Spieler, der das so konsequent spielt, wie er das macht.
Ja, unberechenbar konstant sein. Das ist eine Schwierigkeit an sich, aber er schafft es einfach.
Ja. Ja, gerade am Anfang hat er uns ja auch eigentlich im Turnier gehalten mit seinen ganzen Toren. Am Ende hat er nicht mehr so viele Tore gemacht, mannschaftsdienlicher gespielt. Aber ich fand es auch total geil. Ich fand das Zitat von Thierry Henry auch so cool. Ja, hier, ich habe meinem Sohn gesagt, du sollst nicht hier Ronaldo und Messi nacheifern. Das sind Freaks. Wenn du einem nacheiferst, eifer Thomas Müller nach. Schau an, was er macht und mach das nach.
Krass, Messi ist ein Freak.
Freak of Nature.
Müller auf jeden Fall, immer super, immer Einsatz. Und hätte er im Finale vielleicht ein Tor geschossen oder so, wäre er für mich dann auch gerechtfertigt, anstatt Messi eigentlich Spieler des Turniers gewesen.
Na gut, die Wahl war sowieso eine Farce. Er wollte den Titel nicht, er hat ihn auch nicht verdient. Das war ein Trostpreis.
Ja, ich fand, er hat im Finale total geil gespielt, auf einer ungewohnten Position, aber insgesamt ihm den Preis zu geben, war eigentlich ein Witz,
ja.
Muss man sagen. jetzt, ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt noch so nennen kann, ob er überhaupt noch in die Kategorie reinfällt, mit einem, mit zwei weinenden Augen, Toni Kroos.
Boah, Totenstille. Nein, er war ein wichtiger Spieler. Ich finde, er hat gut gespielt nach den ganzen Ausfällen, die im Mittelfeld waren. Gündogan, die Benders, am Anfang konnte Schweinsteiger nicht spielen. Da war er ein wichtiger Mann. Er hat gut gespielt. Manchmal auch sehr gut. Nie überragend, aber er war insgesamt schon ein wichtiger Mann.
Ich fand, er war auch effektiver als sonst. Normalerweise bei FC Bayern habe ich mich immer aufregen müssen über ihn, wenn er irgendwie einen auf den 16er zurückgelegt kriegt und ihn dann einfach gnadenlos drüber hämmert oder irgendwo. Ich denke mir immer, wenn ich so viel Geld verdiene, dann muss ich einfach jeden Ball im Schlaf, im Vollrausch, völlig mit einem Bein immer zumindest aufs Tor bringen. Hey, denke ich jetzt mal.
Beim FC Bayern hat er noch nicht viel Geld verdient. Jetzt verdient er viel Geld. Beim FC Bayern, da war er einer der Ärmsten.
Okay? Ja, und
deswegen geht er auch weg.
Ja, es tut mir tatsächlich auch echt leid. Vielleicht sollten wir eine Stiftung noch gründen, so im Nachhinein, dass er entschädigt wird für die Zeit, wo er hier war. Aber die Nationalmannschaft kriegt überhaupt kein Geld, aber da hat er mal welche gemacht aus der Position. Und das fand ich befriedigend.
Ja, groß, sehr solide und mal seine Fähigkeiten sind ja unbestritten, darum auch dieser traurige Transfer.
Ja, das kommt immer. Immer, wenn irgendeiner einen Ball auf Groß zurücklegt, oh, er hat eine so wahnsinnig gute Schusstechnik und dann haut er trotzdem meilenweit drüber.
Naja, aber hier in Arsenal, Basti und ich waren dabei. Allein das Tor da fand ich schon absolute Weltklasse und das war auch so ein Entfernungstor. Also, ja.
Ja, so irgendwann hat er schon mal eins gemacht. Ein Ruf kommt nicht umsonst, das stimmt.
Im Training irgendwann mal, nee.
Ja, er hat schon unbestritten eine super Schusstechnik und er kann auch vor allem wirklich mit beiden Füßen schießen und das können ziemlich wenige.
Aber ich muss mal ehrlich sagen, ich muss mal eine Lanze hier für mich selber brechen.
Muss mir mal selber auf die Schulter klopfen. Ich, Nico, self high five.
Jawohl. Und zwar mal ganz ehrlich, wenn der dann schießt, ich sehe da nicht sofort, ob der jetzt eine bessere Schusstechnik hat als jemand anders. Der haut halt auch drauf und dann fliegt er drüber. Ich sage da nicht, oh, das war jetzt aber deutlich besser als der, wie vorher geschossen.
Naja, wenn Robben mit rechts schießt, dann muss man schon Angst haben, dass er sich einen Fuß bricht.
Ja, das ist natürlich wahr, das stimmt, aber bei. So ganz ehrlich, wenn da einer drauf hat, sagen wir mal, ein Götze schießt und danach ein Kroos, sagt ihr dann, wo der erste Schuss, der war von der Technik her irgendwie viel besser?
Auf jeden Fall schießt Toni Kroos immer fester als Götze. Götze kann nicht fest schießen, das ist auch so ein Ding von Mario Götze, finde ich. Er macht es immer sanft auf die sanfte Tour.
Okay, ja, das könnte ich wahrscheinlich auch noch beurteilen, aber das war nicht meine Frage, du hast sie nicht beantwortet.
Ja, ich finde schon, dass er eine überragende Schusstechnik hat. Felix hat schon gesagt, weil er einfach beidfüßig ist.
Ja, ich finde auch, dass er eine überragende Schusstechnik hat, aber weil die das in meinem Fernsehen sagen. Deswegen finde ich das.
Ich finde, wir sollten einfach mal beide einladen und Torwandschießen machen.
Ja.
In Zeitlupe aufnehmen, dann können wir es beurteilen.
Also das heißt auf Deutsch, ihr könntet das auch nicht beurteilen.
Natürlich, sehe ich sofort.
Okay.
Ich finde es tatsächlich auch, dass man sieht, dass er eine gute Schusstechnik hat. Aber ich finde, es war auch gar in der letzten Zeit gar nicht mehr das Wichtigste, dass er eine gute Schusstechnik hat, sondern im Außenmittelfeld Spieleröffnung.
Ja, der Ballverteiler war ja einfach.
Ja. Wie hat es die Maser heute so schön gesagt? Die anderen haben den Ruhm, Toni Kroos hat den Ball. Das stimmt schon, das ist schon so ein bisschen die Richtung. Wo man sieht, dass er eine gute Schusstechnik hat, ist im Training. Wenn man im FC Bayern Training, jetzt könnte es nicht mehr machen, tolles Beispiel, wer zum Real Madrid Training geht, dem wird auffallen auf jeden Fall, dass gerade bei so Spielen mit Vorlage aufs Tor schießen, dass er überdurchschnittlich oft da trifft und total gut ist.
Ich glaube, bei so Mannschaften gibt es kein offizielles öffentliches Training.
Naja, stimmt, das gibt es nur bei so einem Kasper, der Verein wie bei uns. Ja, hast schon recht. Wen haben wir noch gehabt? Arjen Robben.
Boah, geil, oder? Er war der Wahnsinn. Gerade Vorrunde, absolut unfassbar. Der schnellste Spieler aller Zeiten. Ich habe es vorher nachgeguckt. Über 37 Stundenkilometer.
Wie, was und was ist mit Aubameyang?
Keine Ahnung, ist langsam. Alles dahinter, alle langsamer.
Ist nicht langsam, was war bei der WM? Aubameyang läuft 47 km/h schnell, glaube ich.
Also Usain Bolt läuft nicht mal 47 Stundenkilometer schnell. Vielleicht bergab ohne Ball. Auf dem Mofa fährt er vielleicht 47.
Nee, aber Robben war super.
Ja, total, mega gut. Und was ich das total erstaunlich fand, man hat ja schon gesehen, dass die Kondition immer ein wichtiger Faktor war in den WM-Spielen, eben bei den klimatischen Bedingungen. Und der Robben ist einfach noch in der 90. Minute so gelaufen, wie andere halt am Spiel anfangen und wo andere Spieler einfach nicht mehr konnten. Das war unglaublich.
Ja, es ist sein 78. Frühling. Er ist einfach wieder mal topfit und hat wirklich Weltklasse gespielt. Es war schon einer der besten Spieler der WM, fand ich.
Fand ich auch. Und ich finde es so geil, dass er jetzt irgendwie nicht mehr so verletzungsanfällig ist. Er hat irgendwie nichts mehr. Momentan nimmt so Ribéry seine Rolle ein. Ständig verletzt. Weiß gar nicht, ob er wieder fit wird.
Ja, der hat jetzt, wie alt ist er?
31, glaube ich.
Hat jetzt 30 Jahre Muskeln aufgebaut. Jetzt ist es soweit. Jetzt verletzt er sich nicht
mehr. Er hat seine Endstufe erreicht.
Ja, jetzt sind die Gelenke geschützt.
Oh Gott. Ja, über die anderen WM-Fahrer. Ich meine, wir hatten jetzt noch Dante, aber der hat nur ganz kurz gespielt. Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr reden oder wollte noch.
In welchem Spiel war das nochmal?
Er hat uns ordentlich einen aufgelegt.
Ja, der hat halt für seine Kollegen gespielt.
Shaqiri würde ich noch kurz erwähnen, weil ich fand, der hat auch eine gute WM gespielt. In dem Rahmen halt, was man in der Schweizer Nationalmannschaft machen kann, fand ich, hat er gute Leistung abgeliefert.
Ja, das stimmt. Ja, wir sind Weltmeister.
Ja, es ist schon geil, oder?
Geil.
Vierter Stern am Trikot.
Erst ich war wirklich gar nicht so dabei, aber am Ende, als dann das Finale war, Basti und ich standen einfach in der Rum, waren völlig am Durchdrehen. Ich wollte irgendwie aufs Dach klettern, war total betrunken und die Fahne hissen. Basti hat mich dann zurückgehalten, aber die Fahne hier Zeitgeschichte zu schreiben, auf der Oliver Kahn in der WM 2006 seine Karriere beendet hat. Es gibt ein Foto, da stand da auf dieser Fahne, die hing bei mir wieder am Haus. Legendär, einfach eine legendäre Fahne.
Episch.
Soll ich noch aufs Adi das Trikot-Debakel eingehen?
Oh Mann, Ruben, seit, keine Ahnung, gefühlt 20 Minuten gebe ich dir Sterne aufs Trikot-Vorlagen, Mann. Wir wollen es endlich hören, die Geschichte.
Wie mache ich jetzt die Long Story Short? Es ist einfach nur so, kauft niemals bei adidas.de im Online-Shop. Es ist einfach eine Katastrophe. Also, ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Basti kann ja da reingrätschen, wenn ich was Falsches sage. Wir sind gerade Weltmeister geworden. In der völligen Euphorie. Geil, komm, wir bestellen uns einfach.
Champagner fließt in Strömen.
Wir bestellen uns Deutschland-Trikots. Wir haben bestellt Boateng, Schweinsteiger. Was hast du bestellt?
Ich hatte auch ein Schweini.
Genau, ich habe für meine Kinder Trikots bestellt. Also insgesamt Trikots im Wert von 500 Euro in Warenkorb gelegt, bestellt. Am nächsten Tag, oh fuck, haben die überhaupt diese 4 Sterne? Ah ja, werden schon 4 Sterne sein. Ah nee, ich rufe doch lieber mal bei der Hotline an.
Ich habe auch noch gesagt, ja, werden schon 4 Sterne sein, weil ich noch am Abend zuvor im Radio gehört habe, ja, Adidas hat schon die Sterne vorgedruckt, damit, selbst wenn wir sind noch nicht Weltmeister, aber falls wir es werden, damit sie dann sofort liefern können.
Ja, und auf der Adidas Homepage stand auch schon alles so, ja, Weltmeister, 4 Sterne, lalalalalala. Und wir dachten, ja, wenn wir wo bestellen, dann natürlich bei Adidas persönlich, dem Trikothersteller, da kann ja nichts schief gehen. Naja, wir haben dann bei der Hotline angerufen, haben gefragt, sind es 4 Sterne? Nein, keine 4 Sterne. Dann so, okay, dann wollen wir es nicht bitte umbuchen oder umtauschen in das Trikot mit 4 Sternen. Nein, man kann in eine Bestellung nicht mehr eingreifen. Dann okay, bitte Bestellung stornieren. Nein, man kann eine Bestellung, die einmal getätigt ist, nicht mehr verändern. Sie sehen die Bestellung nicht, weil man kann sie auch nicht stoppen. Schon so, hä, was ist jetzt los? Dann wurde mir noch gleich gesagt, da das Trikot personalisiert ist, kann man es auch nicht zurückgeben, ist vom Widerruf ausgeschlossen. Also Adidas bezeichnet, wenn ich einen Namen, eine Nummer auswähle, das als Personalisierung, ich kann es also nicht umtauschen. Dann wollte ich ja verbinden Sie mal weiter mit Ihrem Chef, lalalala, ging alles nicht. Dann schicken die uns die Trikots, wir schicken die Trikots zurück mit einem ordnungsgemäß ausgefüllten Retourenschein. Wir schreiben an Adidas, an die Hotline, haben sich nie gemeldet, gibt es einfach keine Antwort von Adidas. An der Hotline kann man mit ihnen nicht mehr sprechen, es passiert einfach gar nichts. Dann, paar Wochen später, kriegen wir das Paket zurück, ungeöffnet, völlig zerstört. Ja, die Rechtslage ist so, dass Adidas natürlich im Unrecht ist. Man darf personalisierte Trikots, solange nicht der eigene Name draufsteht, wieder umtauschen. Aber das ist denen einfach scheißegal. Du erreichst da niemanden, man kann denen keine E-Mail schreiben, es gibt gar nichts. Das habe ich im letzten verzweifelten Versuch unternommen, ob es noch geht. Aber wahrscheinlich geht gar nichts und ich werde die Dinger jetzt voller Hass auf eBay versteigern oder was weiß ich.
Also das heißt, wenn der Bastian Schweinsteiger sich ein Trikot bestellt, dann darf der sein Trikot nicht zurückschicken.
Genau. Weil die Rechtsprechung ist wie folgt. personalisierte Ware ist nur dann vom Umtausch ausgeschlossen, wenn die Firma sie unter keinen Umständen mehr verkaufen kann. Und ich glaube, ein Bastian Schweinsteiger-Trikot kann man dann schon noch verkaufen. Es gibt noch ein paar Leute, die es wollen. Also wir haben ja das so einen Sauhaufen. Ist
unfassbar. Aber mit 3 Sternen vielleicht doch nicht mehr so viele.
Wahrscheinlich kriegt ihr einfach so ein Bügelkit dann noch, wo ein Stern hier noch so selber draufbügeln. Und die habt ihr jetzt da, oder wie?
Ja, die liegen jetzt oben noch. Jetzt warte ich noch auf Antwort, aber die antworten da eh nicht. Also es sind ja viele Sachen. Erstens, dass man die Bestellung nicht widerrufen kann, wenn sie nicht mehr ausgeführt ist. Dass die das nicht mit 4 Sternen gemacht haben, dass die nicht antworten, dass die sich über deutsches Recht hinwegsetzen, einfach warten, bis jemand klagt. Einfach ein absoluter Sauhaufen. Nur als Beispiel, bei FC Bayern kannst du es natürlich genauso machen. Jederzeit umtauschen, egal was. Da gilt einfach das ganz normale Widerrufsrecht. Auch bei jedem Trikot. Egal.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr enttäuschend. Ich habe auch noch versucht, E-Mails geschrieben. Am Anfang hat man noch Antwort bekommen und irgendwann mal kam einfach gar nichts mehr zurück. Und ja, einfach enttäuschend vom Konzern wie Adidas.
Ja, ich habe mir unter dem Adidas-Trikot-Debakel was ganz anderes vorgestellt. Ich wusste ja gar nicht, worum es geht. Ich dachte, es geht um die neuen Bayern-Trikots.
Ja, das ist eigentlich auch ein Adidas-Trikot-Debakel. Rot-weiße Trikot, wir wollen rot-weiße Trikot.
Warum haben wir eigentlich eine Holland-Fahne auf dem Trikot?
Das denke ich mir auch jedes Mal. Oh Mann, die neuen Trikots, ey, das letzte Trikot, was so hässlich war, war das Trikot von Klinsmann. Das sah genauso aus, als er noch
gespielt hat. Also das Blau-Rote finde ich schon noch ganz okay. Das mit der Holland-Fahne frage ich mich, warum man eine Holland-Fahne auf dem Trikot braucht als FC Bayern. Und das Champions League-Trikot grenzwertig, sage ich mal.
Also ich sehe es wie der Ruben, die blau-rot gestreiften Trikots gefallen mir auch nicht. Wobei, ich habe jetzt mal, mein Nachbar hat zum Beispiel eins und dann habe ich es nochmal genauer angeschaut sozusagen. Und die jetzige Variante ist auf jeden Fall besser als damals die Cleansy Tonnendritte Variante für mich.
Obwohl das Trikot natürlich dann durch den Tonnendritt schon allein legendär ist.
Das auf jeden Fall.
Na, vielleicht ist die Tonne legendär, aber das Trikot ist einfach,
die steht in der FCB-Erlebniswelt.
Ja, das habe ich auch schon gesehen, aber das Trikot ist zum Kotzen, finde ich einfach, potthässlich. Aber man muss halt Geld verdienen, es muss sich immer wieder was Neues da irgendwie reinkommen.
Ja, jedes Jahr 3 neue Trikots braucht man unbedingt.
Das ist ganz wichtig, klar. Die Maschinerie muss laufen. Ja, ich würde sagen, mach mal weiter. Schau mal auf die neue Saison. Schau mal, wer bei uns gekommen ist und vielmehr, wer gegangen ist. Schauen wir uns erstmal die Zugänge an. Neu gekommen ist zwei weitere Spanier. Juan Bernat, anscheinend linker Verteidiger, spielt aber eher linkes Mittelfeld. 21 Jahre vom FC Valencia gekommen für 10 Millionen Euro. Was sagt ihr zum guten Juan?
Mir hat er nichts gesagt. Dann schaut man halt mal so auf transfermarkt.de. So wie du gesagt hast, wo spielt er, was ist er? Was ich positiv finde, ist natürlich das Alter, weil da steckt noch viel Potenzial drin. Ne?
Okay, dann verpflichten wir einen Einjährigen, was total positiv ist. Er ist nur total jung. Geht noch einiges.
Ja, das ist direkt vergleichbar, stimmt.
Ja, er ist halt ein paar Jährchen jünger als Contento. Das heißt, man hat noch ein paar Jahre mehr Zeit und hofft darauf. Also, ja, ich kannte ihn vorher auch nicht wirklich. Ich hoffe, er ist besser als Contento. In der Vorbereitung hat er mich jetzt nicht überzeugt.
Ja, er ist halt einfach wieder nur ein Backup, oder? Aber in Valencia hat er so aus meiner Perspektive schon eher offensiv gespielt. Da war es auch so einer, der so die Außen schnell beackert hat, der auch gut dribbeln kann und ein paar ganz geile Flanken so gemacht hat und auch viel gedribbelt hat. Alle Szenen, die ich gesehen habe, kam es mir so vor, als würde er den Ball zu spät abgeben und sowas nervt mich. Aber ja, aus meiner Sicht Backup, kein Top-Transfer, auch nicht auf Sicht. So.
Was seid ihr denn da so diplomatisch? Der Mann kann einfach nix. Aber ist erstens viel zu teuer für den seine Qualitätsstufe, bloß weil der FC Bayern den kauft. Man hätte dann ein ganz anderes Kaliber gebraucht, finde ich. Du hast gesagt, es ist ein Backup, aber für wen? Backup für ein Backup oder was? Der kann doch, also mal ganz ehrlich, da müssen ganz andere Namen fallen, wenn der FC Bayern einen Verteidiger einkauft.
Er ist Backup für Alaba oder für Ribéry?
Ja, aber Alaba, glaube ich, wird jetzt eh seine Position verändern. Weiß nicht, ob der jetzt unbedingt da hinten so links bleibt. Und selbst wenn, ich finde, wir brauchen da nicht einen Bernard hinter einem Alaba, wenn es jetzt dann wirklich so ist, sondern da muss einfach was anderes kommen.
Ja, ich glaube, da wir jetzt wahrscheinlich mit einer Dreierkette hinten spielen werden, wird er schon im linken Mittelfeld eingeplant werden.
Genau, und, glaub ich glaube, ihm auch.
Und obwohl ich da auch denke, dass der Alaba dann trotzdem die Nummer 1 im linken Mittelfeld ist, eben weil er defensiv stark ist. Ich meine, da kann man jetzt nicht einen Ribéry spielen lassen oder so. Ich denke, dafür ist er der richtige Mann. Ich glaube auch, bei Valencia hat er eigentlich, ist er linke Außenstürmer und hat dann in der letzten Saison wurde er eher so zum Verteidiger umfunktioniert. Aber eigentlich ja, ist er schon so offensiver.
Aus, ja, fand ich auch. Ja, ich kann es nicht einschätzen. Mich nerven halt solche Transfers einfach generell. Mich nervt auch, dass wir jetzt zwei Spanier geholt haben, weil das ist so das, ja, wen kennt Guardiola die Spanier, dann holen wir mal ein paar Spanier. Es hieß ja auch schon, ja, dass er halt sein Deutsch ist noch nicht so gut und er will halt auch gerne mehr Spanier im Team haben. Und solche Sachen, genau wie Van Gaal mit Prancic und Braithwaite, wie Klinsmann mit Donovan, sowas nervt mich einfach. Das wirkt auf mich nicht so, als wäre das langfristig geplant, sondern kurzfristig was geholt für Guardiola. Finde ich einfach nicht gut.
Dann ist es bald so wie beim Basketball, dass die Teamansprache bei uns jetzt in Spanisch ist, beim Basketball in Englisch, ja, weil halt die meisten die Sprache sprechen. Also ja, da sehe ich jetzt auch nicht so viel Sinn hinter.
Keine Ahnung. Geht ja jetzt auch weiter mit unserem neuen zweiten, / dritten Torwart, Pepe Reina, 31 Jahre von Liverpool gekommen für 3 Millionen Euro. Ich habe es vorher schon zu den Jungs gesagt, ey, ich kenne den so als Oliver Reck Pannen-Olli-Verschnitt. Es gibt auf YouTube, googelt mal, Fail, wir können ja was verlinken, Fail Pepe Reina, der Typ, der leistet sich Böcke am laufenden Meter. Manchmal hat er so ganz geile Reaktionen so, aber das ist wirklich, also das ist, ich war total geschockt, als ich gehört habe, dass wir den holen. Die bei Liverpool, die ganzen Fans auf Twitter und so, die waren voll begeistert, so yeah, das ist super, Bayern wird geschwächt und so, also. Und halt auch Spanier. Keine Ahnung. Weiß nicht. Fand ich auch schwach. Da habe ich lieber ein junges deutsches Talent als dritten Torhüter, als jetzt hier Pepe Reina. Finde ich total unnötig. Finde ich total bescheuert. Weil Tom Starke, klar, er spielt nicht so gut mit wie Manuel Neuer. Aber das tut Pepe Reina auf gar keinen Fall auch. Also, weiß nicht.
Das war mir jetzt auch nicht so bewusst, aber gelesen habe ich, dass Pepe Reina der beste mitspielende Torwart auf jeden Fall mindestens der Premier League ist. Dass das ein großer Vorteil ist.
Okay, also, das wusste ich nicht.
Ich weiß nicht. Ich
aber er hat ja eh nicht mehr gespielt. Also,
naja, der war ja letzte Saison in Neapel, hat er ja gespielt.
Naja, ich schau mal gerade, wie viele Einsätze er da hatte.
Ja, da war er schon Stammspieler. Ja, ich habe mir jetzt noch kein Pannenvideo angeschaut, aber Pannenvideos gibt es wahrscheinlich von jedem Torwart. Ich habe schon gedacht, es ist schon ein guter zweiter Mann. Ich meine, er hat jahrelange Erfahrung in der Champions League, Premier League, jetzt in der Serie A. In der Nationalmannschaft war er immer dabei, auch wenn er kein nicht Stammspieler war. Aber
naja, er hat schon 33 Spiele gemacht für die Nationalmannschaft. Das ist nicht wenig.
Ja.
Also ich sehe es wieder, Ruben. Ich kann den Transfer nicht verstehen. Hätte auch lieber einen Starke gesehen und finde, dass es diese Theorie unterstützt. Ja, spanischer Trainer holt halt mal spanische Spiele.
Ja, und wir haben auch ein Novum, noch nie gab es so viele Legionäre im Team, wie aus jetzt in der 114-jährigen Land. Vereinsgeschichte aus einem Land, oder wie?
Ja.
Oh Mann, lauter Spanier. Nichts gegen Spanien, aber das, weiß ich nicht, wirkt für mich nicht wie eine langfristige Planung.
Ja, jetzt, ich hätte schon auch lieber gehabt, dass der dritte Mann dann junger deutscher Torwart ist, aber man weiß ja auch nicht, wie verletzungsanfällig Tom Starke ist. Und ja, vielleicht dann schon als zweiter Mann eingeplant.
Weiter geht's zu unserem einzigen Top-Transfer, ein ewiges Hin und Her. Er kam jetzt ablösefrei, er ist saugut, er ist aus Polen, er ist nur 25 Jahre alt, er kommt von Borussia Dortmund, Robert Lewandowski.
Ja, für ablösefrei wohl der geilste Transfer von dieser Sommerperiode.
Ja, auf jeden Fall. Es ist für mich schon mindestens einer der besten drei Stürmer der Welt. Den haben wir ablösefrei bekommen. Ja, das Einzige, was ich schade finde, ist, dass Mandzukic weg ist.
Und ihr seht Lewandowski auf jeden Fall in der Qualität vor Mandzukic.
Ja, super Transfer und dann so wohl der einzige Transfer, der dem FC Bayern würdig ist, so wie es der Nico gesagt hat vorhin.
Ja, Lewandowski finde ich schon besser als Mandzukic, aber ich finde halt, ich hätte halt gern beide dann irgendwie behalten. Also ich fand halt, der wurde tatsächlich irgendwie dann so, was ihm nicht zusteht, so ein bisschen vom, nicht vom Hof gejagt, aber so durch die Hintertür ist er gegangen und keiner hat so interessiert. Das hat mich so ein bisschen gestört. Das hat er nicht verdient gehabt.
Er hat ja auch so ein bisschen randaliert, muss man ja auch sagen. Da gab es ja immer wieder so ein bisschen Zwist zwischen Pep und Mandzukic. Aber ich finde es halt einfach schade, weil ich fand ihn als Typ geil, dieser ackernde Stürmer, der die Mittelfeldspieler von hinten attackiert, der unfassbar kopfballstark ist. Das ist Robert Lewandowski nicht. Ich bin mir sicher, Robert Lewandowski spielt mehr mit. Robert Lewandowski macht die Unmöglichen, siehe auch hier im Spiel gegen die Major League Soccer Auswahl da. Solche Tore macht Robert Lewandowski, aber ich denke, es gibt sicher Partien, da ist Mario Mandzukic ein besserer Stürmer als Robert Lewandowski. Und diese Option haben wir jetzt nicht mehr. Und das finde ich extrem schade. Wir haben jetzt nur noch Robert Lewandowski und Pizarro. Und ansonsten halt so falsche neuen Stürmer. Da hätte ich mir schon eine stärkere Bank und einen besseren Ersatz gewünscht. Mandzukic und Lewandowski.
Ja, die sind auf jeden Fall schon unterschiedliche Stürmertypen. Deswegen hätte ich mir auch gewünscht, dass beide bleiben. Aber wenn ich ehrlich bin und Mandzukic wäre, wäre ich natürlich auch gegangen. Weil die Aussicht ist nicht mehr so rosig. Und es ist ja leider bei Bayern alle 2 Jahre so, dass die Stürmer einfach so ausgetauscht werden. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist
irgendwie komisch, gell?
Ja, ist auch schade. Sind immer Top-Stürmer, aber spätestens nach 2 Jahren werden sie leise vom Hof gejagt und es kommt der Nächste, der unglaublich viel besser sein soll. Und es ist, wiederholt sich einfach alle 2 Jahre.
Wisst ihr, wer die... komm rein. Kann ich? Dachte, es hat geklopft. Wisst ihr, wer die beste Torbilanz hatte aller Stürmer der letzten 20 Jahre beim FC Bayern? Kurze Schätzung.
Luca Toni.
Ja, ich würde auch sagen Luca Toni. Ja.
Gomez.
Mit Abstand irgendwie 0,7 Tore pro Spiel. Und ich meine, der wurde ja vom Hof gejagt, fand ich, als könnte er gar nichts. Mit Mandzukic fand ich es jetzt auch irgendwie wieder schade. Er hat das Champions-League-Tor im Finale gemacht und so. Ich finde ihn einfach total geil als Typ. Schade, dass er jetzt woanders spielt.
Ja, und das ist auch so ein richtiger Kämpfer halt.
Ja.
Das, so Leute braucht man einfach, die kann man dann auch mal noch bringen, aber ja.
Es kann sein, dass er einen Tick besser ist, Lewandowski. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, wenn wir gegen eine extrem defensive Mannschaft spielen oder, lass mich anders ausdrücken, eine Mannschaft, in der der Stürmer viel mitarbeiten muss und in der Kopfballstärke gefragt ist in der Situation, dann ist Mandzukic auf jeden Fall besser als Lewandowski.
Ja, ich glaube, würde ich auch so unterschreiben, aber der Felix hat schon gesagt, der Punkt ist eben, dass es auch klar ist, dass ein Mandzukic nicht irgendwie bei Bayern bleibt, um auf der Bank zu sitzen, um ab und zu halt mal dann reinzukommen und oder Gefahr läuft, dass er so endet.
Ja, weil er halt eben auch ein Weltklasse-Mann ist. Der hat halt keinen Bock, sich auf die Bank zu setzen. Der wird bei fast jedem anderen Top-Verein in Europa halt eben spielen.
Ja, das stimmt. Ja, Robert Lewandowski auf jeden Fall. Total geile Verpflichtung. Hat auch weiter für BVB Gas gegeben, hat unglaubliche Tore gemacht. Also vor allem in dem Alter ist es einfach total geil, dass der ablösefrei kommt. Finde ich der Wahnsinn.
Obwohl man natürlich nach seiner Vorgeschichte, da dass er schon seit längerer Zeit zu Bayern wechseln will, wollte und auch das irgendwie erzwingen wollte, schon fast Angst haben muss, dass er spätestens in 2 Jahren schon wieder weg will.
Wo will er denn hin?
Ja, Besseres gibt es natürlich nicht, aber man hat es ja bei Toni Kroos gesehen, es gibt schon jemanden, der mehr bezahlt.
Naja, zu Toni Kroos kommen wir ja gleich nochmal, da habe ich noch meine ganz eigene Idee dazu. So. Aber ja, Lewandowski hier, als wir den Marc Quambusch, den Dortmund-Fanatiker da hier zum Interview hatten, der meinte ja, Robert Lewandowski vermisst er seine Berater nicht, mit denen wünscht er uns viel Spaß. Ja, kann schon sein, dass es da nochmal spannend wird. Und dann noch unser Neuzugang Nummer 4, Matthias Sammer, sein Königstransfer, Sebastian Rode.
Jan Kirchhoff 2, oder wie?
Ja, also ich weiß nicht, was das überhaupt soll. Soll ich dazu, sollen wir dazu überhaupt
noch sagen? Wir müssen ja nicht zu allem was sagen.
Also ich glaub, der tut ist mir einfach leid, nächste Saison oder übernächste Saison wird er einfach ausgeliehen, fertig. Also da setze ich doch lieber auf Heuberg oder irgendwelche Leute aus der eigenen Jugend, also auch nicht, Sebastian Rode, auch in den Spielen, die ich jetzt von ihm gesehen habe, ey, das Mittelfeld, das defensive Mittelfeld, das war so schwach einfach, dass alles zu spät ist.
Beim Telekom Cup hat er immerhin mit links ein Tor geschossen.
Oh ja. Das Tor war ganz geil. Ich meine, wir mussten jetzt auch nicht vorher in Luft zerreißen, aber es ist so ein mir völlig unverständlicher Transfer. Also, bringt uns nicht weiter. Ja, das war's schon mit unseren Zugängen. Wir haben mal eben 13 Millionen Euro rausgehauen. Bei Madrid wäre da noch eine Null hinten dran.
Naja, eher zwei.
Ja, aber weißt du, das ist auch immer das dann, naja, können wir gleich in der Zusammenfassung noch drüber reden. Gehen wir mal eher auf die Abgänge und da kommt gleich der schlimmste Abgang. Toni Kroos verlässt uns im Alter von 24 Jahren. Ein Spieler, der schon bei uns in der eigenen Jugend gespielt hat. Ich kann mich noch erinnern an seine ersten Spiele. Verlässt er uns in Richtung Real Madrid für 30 Millionen Euro. Bevor ich hier meinen Monolog ansetze, sagt ihr doch mal was dazu, was ihr davon haltet.
Ja, an die ersten Spiele erinnere ich mich auch noch im Europapokal gegen Roter Stern
Belgrad. Ja, genau, so ein Kullertor, so ein Freistoß.
Ja, zwei Tore so hat er, glaube ich, sogar gemacht. Ja, oder genau. Zumindest eins vorbereitet, eins geschossen. Ja, ja, ja. Und Uli Hoeneß ist nachher noch richtig ausgerastet.
Ja, ja. Das ist nicht zu hoch loben.
Ja, das war nicht der beste Mann. Wer war der beste Mann? Irgendein Abwehrspieler hat er dann gesagt. Ja, ich weiß, Lucio war der beste Mann. Er ist da noch richtig
abgegangen. Ich weiß noch genau, wo ich war, als ich das gesehen habe. Das ist so schön gewesen. Oh Mann.
Ja, ist einfach schade. Ja, er war vielleicht nicht der konstanteste, aber ja, er ist schon ein sehr guter Spieler und ich hätte ihn gern behalten. Gerade wo man jetzt auch sieht, dass Thiago schon wieder längere Zeit ausfällt, Schweinsteiger noch nicht fit ist. Da
Martinez jetzt einen Kreuzbandriss hat oder ein bisschen weniger Schlimmes vielleicht, aber ist auch schwer verletzt.
Ja, wahrscheinlich. Also da wäre sowas schon ganz gut gewesen. Weil was bleibt uns jetzt als Backup? Ja gut, Rode spielt ja sowieso und Gaudinho dann.
Naja, man könnte auch Alaba reinziehen. Man könnte auch auf so Leute wie Heuberg, man hat auch zum Beispiel schon Götze ins Mittelfeld gesetzt. Lahm, Shaqiri, ich weiß es nicht. Es gibt schon Optionen, aber ja. Was sagst du, Basti?
Ja, ich finde es auch einfach schade, so wie ihr schon gesagt habt, dass er weg ist. Schon so lange bei uns gespielt und einfach Top-Leistung gebracht. Da kann man eigentlich gar nicht viel mehr dazu sagen. Einfach schade.
Ja, ich glaube, der Bua hat sich tatsächlich einfach verzockt. Der hat sich vor der WM einfach ein bisschen zu wichtig, nicht zu wichtig genommen, aber er hat gedacht, er ist mehr wert, als er vor der WM wert war. Jetzt die WM hat ihm jetzt schon nochmal Auftrieb gegeben und er hat seine ganzen Argumente nochmal unterstrichen. Aber ich glaube, dann waren sozusagen die Verhandlungsmöglichkeiten bei Bayern ausgeschöpft eben. Und dann war das tatsächlich einfach nicht mehr zu verhindern. Weil man denkt immer, ja, wir kaufen jetzt den und den Spieler oder wir verkaufen den und den. Aber es hat halt immer zwei Seiten und halt auch der weggehen möchte und er wollte halt einfach weg und er wollte halt zu Real Madrid, weil es halt, ja, es ist glaube ich schon auch so ein Kindheitstraum dann eben gewesen und um den Horizont zu erweitern, ist es schon was wert, weißt du, kannst schon mehr sagen,
Geld, Nico.
Ich habe mein, ach, so ein Schmal. Ja, mein ganzes Leben. Ja,
verdient bestimmt weniger.
Hier ist es natürlich, ja, man muss ja nicht unbedingt weniger verdienen, um sich seinen Kindheitstraum zu erfüllen. Aber ich glaube, wenn er einfach hier super zufrieden gewesen wäre oder sowas, dann wäre er auch hier geblieben. Aber es ist halt einfach so, wenn man halt mal was anderes erleben möchte und so. Und die Chance kommt halt als Fußballer einfach nicht so oft, dass du früher Real Madrid spielen kannst. Und wenn du Pech hast, werden dir nächstes Jahr die Haxen gebrochen und dann musst du ganz aufhören oder du gehst überhaupt nicht mehr zu einem großen Club. Und du hast halt so ganz wenig Mal in deinem Leben so eine Chance, so einen Wechsel zu machen. Und dann, wenn du dann noch mehr Geld kriegst, super geil. Klar, da sagst du ja auch nicht nein. Aber so eine Chance wahrzunehmen, es ist einfach kommt nicht so oft. Und ihr müsst euch auch mal vorstellen, aus wie viele Leute überhaupt so eine Chance dann eben haben, das Real Madrid, die überhaupt kaufen will. Und dann gehörst du zu diesem Kreis und dann überlegst du das, egal wie lang du für Bayern spielst, egal wie stark verbunden du damit bist. Selbst Philipp Lahm hat ja auch gesagt, als er solche Angebote gekriegt hat, er überlegt da schon. Und wenn du halt dann so ein Typ bist, der das halt gerne mal machen möchte, dann musst du das machen, wenn es dir angeboten wird.
Kann ich nicht verstehen.
Nico, das war jetzt viel zu rational. Es geht gar nicht. Und jetzt pass auf, jetzt erkläre ich dir mal, wie der ganze Scheiß da gelaufen ist. Pass auf. Toni Kroos wird vom gleichen Beraterteam wie Mario Götze beraten. Mario Götze kommt zum FC Bayern. ist jünger und kriegt gleich mal 12 Millionen Euro. Toni Kroos kriegt 4 Millionen Euro. Was reden die ihm ein? Toni, du bist viel mehr wert. Toni, komm, du brauchst jetzt auch 12 Millionen. Und dann geht der ganze Poker halt los. Ich glaube, bei der Sache ging es wirklich einzig und allein nur um die Kohle. Tatsächlich. Ich finde es...
Naja, ich glaube, wenn Pep ihn unbedingt hätte behalten wollen und ihm das gesagt hätte, dann wäre die Kohle jetzt nicht so entscheidend gewesen. Aber ich glaube auch nicht, dass Pep ihn unbedingt behalten wollte, obwohl ich das auch nicht verstehen kann.
Aber ich sag euch, es gibt eine Person, an der liegt es, dass Toni Kroos hier nicht mehr ist, und das ist Uli Hoeneß.
Ich wollte gerade sagen,
wäre der sitzt im Knast. Uli Hoeneß hier, wäre dieser Wechsel nicht zustande gekommen. Der hätte sich den Toni in seinem Büro zitiert, hätte mit dem alles geklärt und er wäre einfach noch hier, weil ich finde es als eine Katastrophe, dass der gegangen ist. Ist nicht der konstanteste. Man kann ihn nicht gut vermarkten, das ist mir klar. Der ist keine Werbeikone, der ist niemand, der sich da so hinstellen lässt wie Mario Götze, wie Thomas Müller und so. Aber er ist erst 24 Jahre. Er kommt aus unserer eigenen Jugend. Er ist ein deutscher Nationalspieler. Alles total wichtige Sachen für mich. Und er hat einfach noch unglaubliches Potenzial. Schaut euch an, was mit Schweinsteiger passiert ist, dass er auf einmal auf der richtigen Position war, als er richtig eingesetzt worden ist. Ich finde es einfach eine Katastrophe, dass Toni Kroos weggegangen ist. Und wir haben zum ersten Mal, meiner Meinung nach, seit langer Zeit in der Transferperiode massiv Qualität abgebaut als Qualität hinzugewonnen. Da kommen wir jetzt gleich nochmal dazu. Aber also ich bin geschockt, dass der weggegangen ist. Es war auch dann auch so, die ganze Zeit bei der WM, er bringt Top-Leistung, man sieht so, wie so ein Kind, das genau weiß, gleich wird ihm das tolle Spielzeug wieder weggenommen, ach ja, der wechselt ja jetzt zu Real Madrid. Also ich finde es eine Katastrophe, dass der gegangen ist, ganz ehrlich. Und wir haben nicht mal im Ansatz einen Ersatz dafür verpflichtet. Das heißt, wir kompensieren das aus der eigenen Reihe mit eigenen Mitteln. Bin ich gespannt. Wir haben die Talente, die es vielleicht können, aber wir haben keinen zweiten Toni Kroos. Vielleicht passt das zu unserer Spielart nicht so, aber ich finde es eine Katastrophe. Punkt.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss Nico jetzt hier auch mal recht geben. Also ich kann die Argumente schon auch verstehen. Ich glaube auch, dass das schon auch eine Rolle spielt. Klar, Geld spielt immer eine Rolle, aber auch dieses eben Real Madrid ist auch ein Name. Ja, klar, der FC Bayern ist der größere Name. Ja, aber
FC Bayern ist sicher nicht der größere Name.
Ja, für mich. Nee, aber eben, wenn solche Angebote kommen, glaube ich auch, wie der Nico das gesagt hat, dass sich solche Gedanken einfach im Kopf von einem Spieler abspielen.
Ja, abspielen schon, aber ein Schweinsteiger und ein Lahm hatten die Angebote sicher auch und nicht nur einmal.
Ja, bei dem Schweinsteiger und beim Lahm, da hat der FC Bayern halt mehr drauf oder so viel draufgelegt, wie sie halt gewollt haben. Und beim Kroos war das halt nicht so und dann fühlst du dich halt auch scheiße. Du denkst, boah, also eigentlich, die haben ja recht, deine Berater, dass er mehr wert war als die 4 Millionen, wenn man mal in diesem Gefüge betrachtet, wie er bei uns dann eben war. Und dann wird es halt leicht erhöht und denkst dir, boah, also irgendwie, ich finde es ja schon cool, aber es ist einfach unfair. Ich fühle mich einfach jedes Mal, wenn ich ins Training komme, scheiße, weil ich sehe die ständig verletzt sind, die weniger Einsätze haben als ich oder was auch immer oder nicht meine Qualitäten haben und die kriegen mindestens genauso viel. Und die eine ähnliche Liga wie ich sind, die kriegen viel, viel mehr. Da gehe ich doch lieber zu Real Madrid und ich hätte es auch gemacht. Ich wäre nach Spanien gegangen. Ist doch saugeil, eine Saison in Spanien spielen mit Cristiano Ronaldo. Solche Leute, ist doch der Wahnsinn.
Kann man immer noch für 50 Millionen zu Arsenal wechseln.
Nee, aber ja, ich am schlimmsten ist mit Sicherheit, glaube ich, wirklich dieser Vergleich mit Mario Götze. Du siehst da Mario Götze, der spielt gar nicht so die Wahnsinnsrolle. Der ist 2 Jahre jünger als ich und kriegt einfach mal mein Gehalt mal 3. Und da, klar, da fängst du dann schon an zu überlegen. Aber also ich glaube wirklich, das war eine reine Geldsache. Die Jungs sind einfach da auch spielbar ihrer Berater. Die kriegen das, die werden dann da hingerückt, die Berater kriegen abartiges Handgeld. Also klar, Madrid ist eine geile Adresse, aber du bist in Madrid kurz ganz oben und dann wieder ganz unten. Ich weiß nicht, ich finde es einfach schade und ich denke, das liegt wirklich daran, dass sich bei unserer Führungsetage so viel getan hat, dass Uli jetzt weg ist und so weiter und so fort, dass er jetzt weg ist. Und für mich reißt es schon ein Riesenloch in unser Kader rein.
Noch dazu ist er wahrscheinlich auch nicht so heimatverbunden wie Lahm oder Schweinsteiger, weil er eben nicht hier aus der Region kommt und nicht in der also er ist mit 17, glaube ich, zum FC Bayern gekommen, aber das ist dann schon nochmal was anderes, als wenn man von Kindheit an bei dem Verein spielt, hier aus der Region kommt und damit aufwächst.
Naja, klar, im Greifswald ist er da geboren, also logisch, aber es waren jetzt dann doch halt immerhin 7 Jahre, dass er bei uns gespielt hat. Das ist schon... Das ist krass, ja sogar 8.
Es ist eine Katastrophe.
Auf jeden Fall.
Ja, Mario Mandzukic haben wir ja schon drüber geredet, aber die zwei sorgen halt...
Noch eine größere Katastrophe.
Nein. Nein. Die zwei sorgen halt für unseren Transferüberschuss. Toni Kroos 30 Millionen, Mario Mandzukic 22 Millionen. Ja, haben wir ja schon gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr dazu noch was sagen wollt.
Nö, ich denke auch, ist gesagt. Schade, dass er gegangen ist, aber auch nicht unerwartet.
Und dann Alessandro Schöpf hat erstmal eine schöne Abreibung kassiert, ist gegangen zum ersten FC Nürnberg, hat richtig schön gespielt beim 1-5 gegen die Fürther. Ebenso, ja, wie Lukas Räder, erstmal noch einen Klassiker gebracht Aufstiegsspiel.
Katastrophal.
Es ist traurig, brauchen wir aber auch nicht so viel zu sagen. Interessanter wird's da, finde ich, schon bei Daniel van Beuten, weil das war für mich eigentlich immer ein total wichtiger Spieler und der ist halt auch gefühlt irgendwie schon immer bei Bayern, der war immer cool, der hat immer seine Leistung gebracht, er wurde immer dann eingewechselt, wenn mal vor der gar nichts mehr ging. Er ist jetzt, ja, seit 8 Jahren bei uns gewesen und bei ihm finde ich es wirklich... Schade, er ist halt einfach alt, aber ich finde es schade und ich hoffe, er wird gebührend verabschiedet, weil er war einfach ein geiler Typ.
Wo ist der hingegangen?
Ich glaube Anderlecht, aber es steht hier bei Transfermarkt auch noch nicht.
Nee, der hat noch gar keinen neuen Verein. Ist, glaube ich, noch gar nicht sicher, ob er überhaupt weitermacht. Weil der hat ja mal gemeint, dass er sich irgendwas raussucht, wo man jetzt vielleicht nicht mehr so viel trainieren muss. Wo man halt ein bisschen mehr Zeit für die Familie hat.
Sehr geil, ich suche mir auch was raus, wo ich nicht mehr so viel arbeiten muss. Das gefällt mir.
Ja, ich finde es auch schade, aber klar, eben angesichts des Alters auch verständlich und wie es darum schon gesagt hat, ich hoffe halt auch, dass er irgendwie gebührend verabschiedet wird, weil es eben schon eine Legende beim FC Bayern
in der Vielleicht Abwehr. Könnte man ihn noch als Maskottchen oder als Spaßvogel anstellen oder so.
Oder als Security, der sofort alle umwrestelt, der so, wenn ein Flitzer aufs Feld rennt, die tackelt.
Vielleicht startet er auch noch eine zweite Karriere.
Oder einfach nur als Kumpel von Ribéry. Das war ja auch immer so das Argument, dass er sein bester Kumpel ist.
Ja. Ist okay. Es aber nicht mehr so. Ribéry geht jetzt shoppen mit David Alaba und Robert Lewandowski, habe ich erst gesehen.
Ja, Alaba ist, die waren ja immer schon die Bros. Ja,
Van Beuten ist abgemeldet.
Van Beuten heult und deshalb wechselt er.
Okay. Genau.
Ja, und dann auch noch eine clubeigene Legende, Diego Contento. Im Alter von 5 Jahren kam er zum FC Bayern und seitdem hat er da gespielt. Das muss man ihm erstmal nachmachen.
Moment.
Jetzt geht er zum Bordeaux.
Gespielt.
Du Arsch.
Hat die längste Dauerkarte, glaube ich, Dauerkartenabo gehabt.
Er hat schon ein paar geile Saisons gehabt, muss ich sagen.
Ach ja?
Ja. Und er war im Finale der Hornbacher gut.
Wie lange war der bei uns?
19 Jahre.
Krass, ja. 19 Jahre, schon viel.
Dafür gibt es auf jeden Fall echt auch fette Props von uns.
Das stimmt, ja. Aber so lang und eigentlich, also man muss ja auch irgendwie sagen, wenn man jetzt mal so ein Zeugnis ausstellt, ja, 19 Jahre da, aber viel gerissen auch nicht, muss man da nicht einfach früher wechseln, wenn man merkt, boah, man packt es einfach nicht.
Ja, es hieß ja eigentlich jedes Jahr, seit ich denken kann, eigentlich schon, dass es... Also ich kann nur 5 Jahre zurückdenken. dass jetzt mal der Wechsel ansteht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob sie ihn immer überreden konnten, als Backup da zu bleiben oder ob er auch nicht weg wollte vielleicht, weil er eben aus München kommt, kann ich mir auch vorstellen. Weil es ist ja auch ein chilliger Job, da so immer ein bisschen trainieren und das Wochenende auf der Tribüne verbringen. Aber vielleicht auch nicht gerade das Wahre als Profi.
Ja, es ist komisch, finde ich, dass er nie ausgeliehen worden ist, weil es wäre für mich prädestiniert gewesen, dass der mal ausgeliehen wird an FCN oder an Augsburg oder whatever wen und dann einfach da mal ein bisschen spielt. Aber bei uns hat er auch meistens nicht gespielt.
Ja, schade, dass er sich nicht durchsetzen konnte. Und das mit dem Ausleihen finde ich, dass allgemein bei uns ein bisschen zu wenig genutzt wird mit jungen Spielern.
Ja, vielleicht hat man auch gedacht, dass er es nicht schaffen wird und hat ihn immer so da behalten als Backup. Und dann hat man eher lieber andere ausgeliehen oder gescoutet und gehofft, dass die dann irgendwann kommen. Keine Ahnung.
Ja, wenn man jetzt so drauf schaut auf unser Transferfenster 2014, 2015, macht sich für mich ehrlich gesagt absolute Ernüchterung breit. Ich habe es vorher schon gesagt, ich habe zum ersten Mal das Gefühl, dass wir in einem Transferfenster Qualität abgegeben haben, als dass wir sie zugewonnen haben in einer Phase, in der ich gedacht habe, okay, jetzt muss man langsam den Grundstein legen für das Karriereende von Robben, von Ribéry, vielleicht von Schweinsteiger, vielleicht von Lahm, aber nichts da. Ich bin, weiß nicht, gut, wir haben jetzt natürlich 39 Millionen Euro plus gemacht. Ist auch mal was Neues, aber ich finde es viel zu wenig. Ich bin total überrascht und enttäuscht. Ich habe gedacht, dass Guardiola viel selbstbewusster Leute fordert.
Naja, es rücken halt jetzt sehr junge Spieler nach. Die können die Spieler nicht 1:1 ersetzen. So wie ein Julian Green oder eben der Gaudinho. Sind halt sehr junge Spieler, die können sicher nicht die Spieler jetzt ersetzen. Vielleicht in ein paar Jahren. Bei denen wäre es auch die Frage, ob man die vielleicht mal ausleiht an einen Zweitligaverein vielleicht. Ob das dann mehr Sinn macht, als hier in der Regionalliga zu spielen.
Ich bin offenbar noch so ein Paniktransfer. Ich glaube, dass Uli ruft nur irgendwen aus dem Knast dann an, welche alten Kontakte spielen lassen. Es kann es, glaube ich, noch nicht gewesen sein.
Na gut, jetzt, wenn Martinez wirklich sich das Kreuzband gerissen hat, dann braucht man natürlich auf jeden Fall noch jemanden.
Ich glaube nicht, dass da jemand kommt, Leute, ganz ehrlich. Glaubt ihr das?
Ja, jetzt haben wir nur drei Innenverteidiger. Vielleicht wird der Beutens Vertrag nochmal ein Jahr verlängert.
Ja, also kurz hier kleine interne Wette. Wer glaubt, dass da noch jemand kommt?
Sagen also, ich glaube es nicht.
Ich glaube es nicht.
Doch, ich glaube, es kommt noch
wer. Ich glaube es auch.
Ja.
Wer? Die Maria oder was?
Nee, die Maria? Keine Ahnung.
Will ich erstens nicht, zweitens zu teuer.
Khedira? Fragezeichen, wäre jetzt gar nicht so ungeil.
Gestern gar nicht im Kader.
Ja. Ja, das scheint schweigen sie, merkst du das?
Nee. Ja, Schweinsteiger wäre halt der Khedira.
Ich glaube nicht, dass wir ihn brauchen, Khedira.
So ein Guardiola.
Wir bräuchten eher so einen wie ein Martinez eben, der defensives Mittelfeld und Innenverteidiger spielen kann. Das hat Khedira, glaube ich, noch nie gemacht, Innenverteidiger. Damals war Bayern ja schon an ihm interessiert, bevor er zu Real gegangen ist. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass es jetzt noch zustande kommt.
Ja, Bartstuber ist wieder da, sehe ich gerade. Ruben hat gerade die Kaderliste nochmal aufgemacht. Das ist ja so, können wir schon fast so wieder als Zukauf, als Gratis-Beigabe.
Bartstuber hat auch früher defensives Mittelfeld gespielt bei den Amateuren.
Ja, aber die Frage ist, wie fit ist der? Er hat auf der USA-Reise schon nicht mehr gespielt. Er hat heute nicht gespielt. Ja, er hat ganz am Anfang der Saison mal ein bisschen, der Saisonvorbereitung ein bisschen gespielt. Ja. Aber der kann ja nicht fit sein, wenn er jetzt gar nicht mehr spielt. Wenn sogar Dante und Boateng, die gerade mal zweimal trainiert haben, schon spielen und er nicht, dann, keine Ahnung, kann er nicht ganz fit sein.
Ja, man muss abwarten. Man hat natürlich überhaupt keine Ahnung, was mit dem jetzt passiert, ob der überhaupt mal wieder sein Niveau praktisch erreicht. Ich glaube, dass das tatsächlich auch einfach psychisch einfach prägt. Wenn du zweimal so kaputt gehst, gerade als Verteidiger, ob du dann wirklich jeden Zweikampf dann mit 102% nochmal führst, ist so die Frage, ob man das so ablegen kann. Aber das kann man heute nicht beantworten, diese Frage leider.
Oh, ich mache hier nur gerade zu dem Thema auf, ein kleines Video aus dem Krankenhaus von Javi Martinez und ihr, mein spanischer Kumpel, hat schon gesagt, dass er in dem Video sagt, zu 99% Kreuzbandriss. Das übersetze ich gerade mal on the fly hier. Ah ja, aber ich glaube, er ist schon in der Hessingpark-Klinik, da war ich auch mit meinem Kreuzbandriss. Kann ich mir wieder hier angeben mit meinen Verletzungen.
Sehr toll. Dann besuche ich ihn morgen mal.
Ja, geh vorbei. Ja, extreme Scheiße.
Wie schnell ist der denn da hingekommen? Ist ja der Wahnsinn.
Es ist in Augsburg.
Ja, von Dortmund.
Ja, stimmt.
Ups, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es doch nicht da.
Das wurde aber vorher schon aufgezeichnet.
Ruben erwischt.
Ich muss mir nochmal anschauen, ich habe keine Ahnung.
Er hat gerade so tun, als ob es bei ihm im Wohnzimmer gewesen wäre.
Ich dachte mir, das kommt mir so bekannt vor, weil es so stylisch war. Wahrscheinlich ist es einfach im Clubhotel oder so. Oh Mann, ja, aber schau. Also für den ist dann, wann kommt der dann wieder?
Ja, frühestens zur neuen Saison.
Ja, ich wollte es gerade sagen. So 6 Monate musst du mindestens rechnen. Absolute Katastrophe. September, November, Dezember.
Dann ist April.
Der läuft im Mai vielleicht nochmal wieder auf.
Ja, aber es macht auch keinen Sinn.
Also vergiss es.
Hoffentlich zur neuen Saison. Weil beim Bartstuber hat es jetzt auch leider länger gedauert.
Oh Gott. Ja. Das ist einfach extrem bitter. Ich habe einfach auch gehofft, weil letzte Saison lief es ja nicht so gut für ihn, dass es jetzt wieder besser läuft. Aber das ist jetzt mal ein richtiger Schlag ins Kontor. Na, sauber.
Ja. War doch heute so überragend gespielt.
immer diese Frechheit. Na, gute Besserung auf jeden Fall an Javi Martinez, wenn du das jetzt hier hörst, Javi. Das waren noch Zeiten, als wir das gefeiert haben, dass er gekommen ist und wir so, oh ja, wann ist er da jetzt? Da
werden wir richtig so. Geiler Typ, einfach auch einer der wichtigsten Bausteine für unseren Champions League-Sieg.
Absolut, das darf man auch nicht vergessen.
Und der teuerste Transfer des FC Bayerns aller Zeiten.
Ja, und ich weiß noch, dass wir tagelang auf Flightradar 24 Flugzeuge verfolgt haben, in München gelandet. Jetzt müsste man eigentlich schon Bilder sehen, wenn er an der Maschine ist.
Das war auch so ein Kaugummi-Transfer.
Ja, oh Mann. Ja, aber ich weiß nicht, ich bin nicht zufrieden. Ich finde, wir haben einfach unsere Abgänge nicht adäquat ersetzt und jetzt unser verletzten Stand. Nicht zufrieden.
Wir bräuchten noch einen Stürmer, den wir aber sicher nicht mehr bekommen werden. Wir brauchen jetzt eigentlich noch einen Innenverteidiger. Und ansonsten, naja.
Ja, es wird auf jeden Fall schwierig. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, sollen wir uns jetzt dran wagen und versuchen, uns die Mannschaft jetzt aufzustellen? Ich glaube, das macht in dem Fall, glaube ich, eigentlich fast noch keinen Sinn. Nee, also auch ein paar Spiele abwarten. Ihr guckt mal, weil ihr habt ja auf Twitter und Facebook ganz viel Sachen an uns geschickt, noch mit Themenvorschlägen. Aber ich glaube, wir haben schon einiges bearbeitet. Eine Frage noch von Michael. Ist es richtig, Spieler wie Green und Højbjerg so früh in den Profikader zu holen? Wie ist da eure Meinung?
Ja, wenn die sozusagen Ergänzung sind und das Ganze nicht überhand nimmt, finde ich, kann man dich schon immer reinschnuppern lassen. Die Frage ist halt, bin ich im Profikader und spiele nie? Oder was gibt es für Optionen? Eine Ausleihe ist eine Option, die haben wir vorher schon gesagt, nehmen wir nicht so oft wahr. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, auch in einem frühen Stadium möglichst, auch wenn es bloß ein paar Minuten sind, mal die Möglichkeit zu haben, auch wirklich Bundesliga, Champions League, Pokalluft zu schnuppern. Ich glaube, da wächst man dann schon dran, weil ich denke schon, dass für einen jungen Spieler auch, da kriegt man schon Herzklopfen und ist aufgeregt, wenn man sozusagen zum ersten, zum zweiten, zum dritten Mal aufs Feld kommt und wenn das halt in einem Spiel passiert, wo das Ganze noch so ein bisschen Übungscharakter hat, dann bin ich im vierten oder fünften Mal, wenn ich eingewechselt werde, von Minute eins an einfach schon ruhiger und sozusagen besser für dieses Spiel geeignet, als wenn ich erstmal so nervös bin und mir praktisch die Hosen voll mache erstmal.
Ich glaube, Højbjerg wird seine Minuten kriegen. Bei Green glaube ich nicht, dass der viel spielen wird, ganz ehrlich. Aber lass mich gerne des Besseren belehren.
Ja, bei Green würde ich eigentlich auch sagen, dass eine Ausleihe vielleicht besser wäre, weil ich glaube auch nicht, dass er viel Spielzeit bekommen wird. Und dann ist eine Ausleihe vielleicht in die zweite Liga schon besser, als hier in der Regionalliga rumzudümpeln und gegen Löwen zu spielen oder so.
Also ich finde es richtig, aber eben, sie müssen dann auch spielen.
Ja, es gibt viele weitere Fragen. Wie bewertet ihr den Nachteil durch die hohe Anzahl an WM-Fahrern, fragt der Ralf noch.
Boah, ich glaube, das wird sich gar nicht so stark widerspiegeln. Wann war das letzte Mal EM? Hatten wir auch so viele? Danach lief es ja bekanntlich ganz gut. Ich glaube, das ist gar nicht so wild, wie man immer denkt.
Also ich glaube schon, dass es sich dieses Jahr auswirken wird, vor allem jetzt. Ja, die ersten Monate, vielleicht sogar bis zur Winterpause. Die Spieler, die ganzen deutschen WM-Fahrer und auch Dante und Robben sind gerade erst ins Training eingestiegen. Mhm. Ich glaube nicht, dass die, also heute hat man es ja gesehen, waren zwar schon ein paar dabei, aber eigentlich nicht fit. Und ja, die werden am Anfang der Saison schon eine Zeit lang brauchen, bis sie wieder auf dem Niveau sind.
Ja, ich fand es auch krass, zum Beispiel Götze hat auch im Interview gesagt, dass es für ihn viel zu kurz war und dass er mental einfach noch nicht auf der Höhe ist. Fand ich interessant. Wird der FCB verspanisiert, hat der Michael noch gefragt, haben wir ja auch schon drüber geredet. Und der Tommy sagt noch, wir sollen mal reden über die geplante Aufstockung der Allianz Arena. Hatten wir sowieso auf dem Schirm. Ist natürlich total geil. Unsere Gebete wurden quasi erhört. Weil jetzt die Südkurve umgebaut wird und es jetzt erheblich mehr Stehplätze gibt, weil die außen oder die angrenzenden Blöcke jetzt auch Stehplätze sind. Also ja, ist eigentlich rein positiv, oder wie seht ihr das?
Mehr, wir wollen mehr Plätze.
Ja, 75.000 Leute passen jetzt dann bald rein. Ein paar Plätze wurden oben geschaffen, ein paar nicht benutzte Journalistenplätze sind neu hinzugekommen und eben da der Ausbau der Südkurve. Und das finde ich halt stimmungstechnisch am allerwichtigsten.
Ich meine, dass halt diese Kooperation damals mit 1860 und auch, dass man das nicht so ganz voraussehen konnte, dass wirklich so extrem der Zulauf eben für den FC Bayern ist, dann hätte man es eh einfach von Anfang an viel größer gemacht. Es war ja auch, als die Allianz Arena geplant wird, hat man gedacht, hätte mir eigentlich damals schon gewünscht, dass es deutlich größer ist, aber natürlich wirtschaftlich hat es zu dem Zeitpunkt keinen Sinn gemacht. Und jetzt ist man dann halt auch schlauer. Es gibt ja jetzt dann schon diesen, glaube mehr als Scherz gemeinte Aufstockung auf 4 Ränge dann sozusagen. Aber das wäre tatsächlich das gewesen, was für den FC Bayern als alleiniger Stadionbesitzer sozusagen das Sinnvollste gewesen wäre.
Ja, absolut. Also da, ich glaube, Scherz, es wurde erwähnt von einem aus der Führungsetage in irgendeinem Interview.
Traum.
Ja, genau, als Traum, aber...
Ja, machbar ist es bestimmt. Frage, ob ein Neubau vielleicht dann wirtschaftlicher wäre, habe ich jetzt keine Ahnung.
Vergiss es, wird das gemacht.
Ich glaube, das ist nicht mit der Stadt und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln machbar und daher wird es auch niemals genehmigt werden. Da sind ja jetzt schon ein paar tausend Plätze schwierig zu genehmigen und da wird sowas niemals genehmigt werden.
Genau, ist auch schon länger gedauert. Aber insgesamt natürlich eine super Sache, gerade dass die Südkurve jetzt vergrößert wird, dass wir mehr Stehplätze kriegen, ist eine ganz, ganz wichtige Entwicklung und haben wir auch in den Gesprächen mit den Ultras rausgehört, dass das halt essentiell ist und da finde ich es auch geil, dass der FC Bayern da einen großen Schritt in Richtung seiner Fans gemacht hat.
Ich bin jetzt auch mal gespannt, wie das ist, weil die Stehplatzbereiche wurden jetzt schon enorm vergrößert, ob das jetzt wirklich stimmungsmäßig so einen Unterschied macht, weil das wäre natürlich schon geil, wenn das halt jetzt richtig, wenn da jetzt richtig bei der Bundesliga richtig abgeliefert wird, wenn das also so richtig so einen Einfluss hat, dass man nicht mehr so diese sich das anhören muss, ja, man ist irgendwie die leiseste Kurve und die Gästefans sind ständig lauter. Das wäre einfach geil, wenn allein durch diese Anzahl das Ganze jetzt dann sozusagen auch dem FC Bayern dann gebühren würde.
Ja, der FCB-Fan 35 fragt auf Twitter noch, wer könnte von den Jungen den Durchbruch schaffen dieses Jahr und wird Götze dieses Jahr durchbrechen? Was meint ihr?
Also den Durchbruch schaffen, denke ich, wenn, dann könnte es Højbjerg schaffen.
Glaube ich auch, ja.
Und ja, bei Götze hoffen wir alle auf den Durchbruch. Man kann es nicht voraussehen, aber wir hoffen drauf.
Es fällt mir irgendwie schwer, ihn im Team zu sehen, muss ich sagen. Wo würdest du ihn denn jetzt spielen lassen? Auf der Großposition hinter den Spitzen. Es wäre noch so die einzige Möglichkeit, die ich so sehe. Hinter Lewandowski so.
Das war ja auch.
Aber wo ist Müller dann, weißt du? Ich weiß nicht, also...
Ja, es war ja auch viele starke Spiele bei Dortmund hat er so gemacht. Ich glaube schon, dass es seine Position da eben wäre. Und dann wäre ja schon noch Platz für Müller eben auf der rechten Seite zum Beispiel.
Obwohl ich, wo ich mir heute die Aufstellung überlegt habe und dann mir gedacht habe, wir werden vermutlich nach der Saisonvorbereitung im 3-4-3-System spielen, da sehe ich eigentlich dann eher keine Position für ihn.
Ja, weil da wird es keinen auf den Außen sehe ich ihn nicht.
Ja, da wird es keinen zentralen Spieler hinter den Spitzen geben und auf den Außen sehe ich ihn auch nicht. Als Backup vom Backup vielleicht, aber
das da sehe ich den Götze jetzt nicht. Okay. Dani Web 90 sagt noch, wir sollen aufs Derby eingehen, weil das ist ja eigentlich viel wichtiger. Wir sind Derby-Sieger geworden gestern, scheiß auf Supercup, Mann. 3-1, die Löwen besiegt, von uns war leider jetzt keiner im Stadion, es lag ein bisschen ungünstig unter der Woche. Aber ja, von dem, was ich im Fernsehen gesehen habe, ein interessantes Spiel. Zweite Halbzeit waren die Löwen ziemlich stark und dann durch den Kapital im Bock schießt Tobi Schweinsteiger noch das 3-1. Total geil, wie der abgeht, der Bruder vom Schweini. Totale Identifikation. Supermann einfach. Also tolles Spiel.
Amateurlegende.
Auf jeden Fall
Amateur. Amateur-Fußballgott Schweinsteiger.
Nee, aber der brennt so richtig, weißt du, dann schreibt Sport 1 so, Tobi Schweinsteiger nicht im Kader oder so, dann schreibt er zurück, ich würde sogar spielen, wenn mir die Beine abhacken wird. Das
ist halt das. Ja, der hat auch letztes Jahr, ich glaube, vor und nach dem Aufstiegsspiel, also dem entscheidenden dann im Rückspiel, hat er auch dann so an die Bayern-Fans bei Facebook geschrieben und so. Das ist schon, da ist er schon ziemlich tief drin verwurzelt, denke ich mittlerweile.
Ja, es ist geil. Die anderen Themen haben wir, glaube ich, alle schon besprochen. Es ist jetzt auch hier erstmal ein Versuch, falls nicht, werden wir das in der nächsten Folge noch machen. Aber jetzt haben wir noch einen neuen kleinen Punkt. Den Punkt Erfolgsverletzung für Martinez finde ich jetzt zu früh, weil es ist noch nicht 100% vom Verein bestätigt, dass er einen Kreuzbandriss hat. Bin mir eigentlich sicher, dass er einen hat, aber da warten wir erstmal ab. Und dann kommt natürlich die Erfolgsverletzung wieder zum Zug. Aber jetzt hat der Basti was mitgebracht. Einen neuen Punkt, die Erfolgsnostalgie wahrscheinlich einmal und danach nie wieder. Aber Basti, was hast du dabei? Wir müssen das auf jeden Fall einscannen und zitier doch mal ein bisschen raus, was ist einfach so legendär.
Also ich habe von einer Freundin, da in der Familie wurden so alte Sportzeitschriften aufgehoben und ich war schon so auf den Film, ja, schmeißt mal das alte Klump weg, das gammelt nur rum. Und dann habe ich selber mal reingeschaut und habe so für Bayern-Fans einen richtigen Schatz gefunden. Also die Sport Illustrierte vom 18. Januar 1965 für eine Mark. Auf der Rückseite Franz Beckenbauer beim Hackentrick und dann
sofort reißt er eine Seite kaputt in diesem historischen Dokument.
Und dann wird in diesem historischen Dokument die damalige Bayern-Mannschaft vorgestellt. Alles schön mit Schwarz-Weiß-Bildern. Und dann sind hier so super Bilder, wie Franz Beckenbauer gerade einen Teppich auf den Schultern trägt. Und überhaupt, es ist halt so cool zu sehen, damals die Spieler, es war noch zweite Liga, gehen alle noch ihren normalen Beruf nach. Hier mal ein Zitat vom Sepp Maier. Da kommt man wenigstens gleich richtig inzwischen. Das ist fast so gut wie Training. Also wenn man beim Schweißen ist, dann ein Bild von ihm zu sehen. Das ist einfach super.
FC Bayern, 3000 Mitglieder. Oh Mann, ja, wir werden es für euch einscannen. Ist wirklich super geil. Man kann sich's eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Der einzige Akademiker in der Mannschaft, Nationalspieler Werner Olk vor seiner Abschlussprüfung am Polytechnikum, wird von seiner hübschen Frau Monika bei den Schularbeiten unterstützt. I love it, das ist einfach so geil. Damals haben sie noch Skat, nicht Schafkopf gespielt. Das ist ein bisschen komisch.
Ja, Saisonbilanz hier, Punktspiel Darmstadt 98, 10-0, 8000 Zuschauer.
Sehr, sehr geil. Werden wir euch auf jeden Fall einscannen. Eine kleine News, die wir noch haben. Thiago fällt wohl länger aus. Er hat es zwar selber auf Twitter dementiert, aber es scheint wohl so zu sein, dass mal wieder ein Spieler von uns von den beschissenen Ärzten im Ausland kaputt gespritzt worden ist. Und zwar mit Cortison, damals Robben. Jetzt wohl Thiago auf ausdrücklichen Wunsch von Pep Guardiola und intern ist wohl die Hölle los beim FC Bayern. Ja, was sagt ihr dazu?
Dass der Guardiola hat sich gewünscht, dass er gespritzt wird.
Dass er zur Behandlung nach Spanien geht und dort behandelt wird.
Er wurde scheinbar in Barcelona behandelt, oder?
Genau.
Und das ist und nicht so gut geklappt.
Ja, und der Müller-Wohlfahrt war natürlich dagegen.
Ja, ist ja auch total seltsam. Normal ist doch immer andersrum. Alle Spieler, wenn sie was Schlimmes haben, kommen zu uns, um sich von Müller-Wohlfahrt behandeln zu lassen, damit die Behandlung auch gescheit gemacht wird. Ist eine Katastrophe. Auch eben Thiagos Verletzung allgemein, das hatten wir auch am Ende der Saison bei uns schmerzlich gemerkt, wie der in unserem Spiel gefehlt hat.
Ja, ist das jetzt so oder ist das ein Gerücht?
Also, so wie ich das verstanden habe, er selber sagt zwar, es ist nicht so, aber ich glaube, es ist so.
Ja, es hieß
er hat nur gesagt, er wird früher zurückkommen, als manche denken.
Ja, es hieß ja, dass das Gewebe sich durch diese Behandlung da schon irgendwie am Zersetzen ist. Hey, das ist total katastrophal, wie das da beschrieben wird. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich da niemanden mehr hinschicken.
Nee, ich auch nicht. Wäre auf jeden Fall sehr schade, weil genau das auch die Position ist, wo wir jetzt gerade ein Problem haben. Weil Thiago ist schon einer, der in seiner Art Groß ersetzen kann und beziehungsweise vielleicht unser Spiel sogar besser passt als Groß. Wenn man das so sagen kann.
Ja, versteht auch den Trainer besser, glaube ich.
Das ist ein einziger Vorteil. Ja, wir sind Derby-Sieger, aber Supercup-Verlierer. Ich weiß nicht, müssen wir da lang drauf eingehen. Es war ein Spiel, beide Mannschaften nicht in Top-Besetzung und wir haben einfach derart katastrophal gespielt, dass es schon fast peinlich ist. Und das größte Problem ist eigentlich, dass Javi Martinez mit wahrscheinlich einem Kreuzbandriss raus ist. Gibt es da von euch noch irgendwie was dazu zu sagen, zu dem Spiel?
Es war eine Katastrophe, keine Torchance. es standen Torschüsse in der Statistik, ich weiß nicht, wo die waren. Den einzigen, an den ich mich erinnern kann, war der Freistoß von Alaba. Also wirklich schlimm.
Ja, es irgendwie auch keiner konnte sich empfehlen. Es war von A bis Z einfach schlecht. Also was da auch was für Abstände wieder waren, unser großes Problem zwischen Mittelfeld und Abwehr, da konnten die Dortmunder teilweise mit ihren zweiten Leuten auf die Bälle gehen. So ist das Tor auch durch Mkhitaryan entstanden. Ich fand es eine Katastrophe.
Man hat auf jeden Fall nichts verpasst, wenn man es nicht gesehen hat. Es kann nur besser werden.
Ja, das stimmt. Das ist mal, ich glaube, im gewissen Sinne fast ein Muster ohne Wert, aber einfach ein katastrophaler Abschluss an der Vorbereitung, wenn wir mit Javi Martinez hier mit einem Kreuzbandriss, er wollte aufs Tor schießen und trifft dann irgendwie Schmelzer und man sieht so richtig, wie das Bein überdehnt. Ganz, ganz beschissen gelaufen. Ja. Wenn es das schon alles war, dann würde ich sagen, kommen wir auch langsam schon zum Schluss unserer ersten kleinen Sendung hier in der neuen, größeren Besetzung. Ich würde aber trotzdem noch ganz gerne mit euch eine kleine Vorschau machen. Ich weiß jetzt nicht, wann genau wir wieder aufnehmen, aber es wird auf jeden Fall schon wieder Bundesliga gespielt bis dahin. Los geht's im DFB-Pokal Preußen-Münster gegen FC Bayern München. Was glaubt ihr da? Wie schaut's da aus am 17. August?
Meinst du, das ist ernst? Das ist eine ernste Frage?
Ja, Felix hat vorhin schon gesagt, so reißen wir auch gegen Münster nichts.
Das war wiederum nicht ganz ernst gemeint.
Ja, also bitte. Also das, die Runde überstehen wir noch.
Ich glaube, wir müssen die Verlängerung.
Ernsthaft?
Ja, ich weiß nicht. Also keine Ahnung, es ist jetzt schon bald. Es ist nächste Woche Dienstag, glaube ich, oder so. Und bis dahin wird sich bei uns nicht so viel tun. Glaube ich, die sind mitten in der Saison, hast du ja vorhin auch schon gesagt.
Ist jetzt am Wochenende.
Achso, Wochenende, stimmt, klar, Sonntag, oder?
Sonntag, ja.
Sonntag, ja. Bin mir nicht sicher.
Ja, die haben schon, ich glaube, 5 Saisonspiele gemacht, die sind schon in der Saison und wir werden ähnlich wie heute nicht in Bestbesetzung antreten können. Deswegen wird es schon schwer, aber natürlich müssen wir das machen und werden es auch machen, aber kann schon sein, dass ich es in die Länge zieht.
Aber da wird es auf jeden Fall die nächsten Verletzten geben, wahrscheinlich. So ein richtig schöner Acker, richtig schön, wenn die reingehen und zack. Jawohl, ich höre es schon reißen, die Kreuzbänder. Ja, gut, irgendwie machen werden wir das wahrscheinlich schon. Dann erster Spieltag, Saisoneröffnung, FC Bayern gegen Wolfsburg. Ihr seid im Stadion. Was glaubt ihr da, wie geht das aus?
Ja, Basti, 3-0. Wir beide sind dabei. 3-0 sagst du.
Ja.
Ja, gute Frage. Habe ich mir jetzt noch nicht so Gedanken drüber gemacht. Ich denke, es wird auch ein schweres Spiel. Ist immer noch ziemlich bald. Unsere Nationalspieler sind nicht fit. Wolfsburg ist eigentlich schon mittlerweile wieder eine Top-Mannschaft, obwohl es da im Sturm wahrscheinlich schon etwas hakt, finde ich. Die haben eigentlich nur Olic als Stürmer, der auch schon recht alt ist. Ja, es wird spannend. Ich denke, wir gewinnen knapp. Freitagabend, Flutlicht zu Hause, das müssen wir schon irgendwie machen.
Ja, ich glaube auch. Also gegen Wolfsburg, das ist irgendwie ein Klassiker. Es kommt mir so vor, als würden die Saison immer gegen Wolfsburg eröffnen. Ich glaube auch, dass wir das machen. Einfach, ja. Unser Heimspiel, es werden wieder mehr WM-Spieler dabei sein und da wird dann schon was gehen. Ich glaube auch, da geht was.
Ich glaube, da ist die Chance noch nicht so groß, dass man das unterschätzt. Erstes Spiel der Saison, ja. Da haben alle voll Bock. Ich glaube, zweiter Spieltag gegen Schalke, das wird eher ein Problem. Erstens nicht daheim und zweitens Schalke. Ich glaube, da könnte vielleicht, wenn nicht bis dahin irgendwie einer aus dem Hut gezaubert wird, und dazwischen sind ja auch 2 Kampfspiele sozusagen, da könnte schon ein bisschen eng werden das erste Mal.
Ich bin jetzt mal ganz optimistisch und frage euch nicht nach den Tipps für den zweiten Spieltag. Vielleicht haben wir uns ja dann schon wieder getroffen. Mhm. Es ist auch am 28. August die Auslosung zur Champions League Gruppenphase. Es wird auch sehr spannend. Und da können wir dann einfach drüber reden. Da wird es dann auch einiges an Stoff geben. Was haltet ihr denn davon, dass wir 4 ein internes Tippspiel machen, um herauszubekommen, wer der wahre Fußballexperte hier ist? Dann ist eben auch immer danach, wer hat denn wie getippt und wer hat das richtig? Könnten wir ja noch kurz machen. So.
Bundesliga-mäßig?
Ja, nur Bundesliga, keine Ahnung, schnell auf Kicktipp einrichten, nur die 4.
Okay.
Und dann haben wir es fixiert, wer was getippt hat.
Ja, geil, ich bin dabei.
Ja, ich bin auch dabei.
Okay, dann machen wir das doch so. Ja, ich würde sagen, die erste neue Folge der Erfolgsfans ist im Kasten, oder? Was meint ihr?
Jo.
Jo, okay, Schluss, ciao. Nein, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt uns bitte Feedback, was wir verbessern können. Wir arbeiten weiter für euch daran, dass ihr ein tolles Hörerlebnis habt. Schreibt uns so eine schöne Rezension auf iTunes. Retweetet unsere Links, was weiß ich, verbreitet einfach die Liebe. Spread the love. Ich bedanke mich ganz besonders hier bei unseren beiden Neuankömmlingen, beim Basti und beim Felix. Das habt ihr sehr gut gemacht. Die zitternden Knie hat man zum Glück nicht gehört von euch und die klappernden Zähne. Nein, Schmarrn, es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, servus, gute Nacht.
Ciao.
Ciao.
Oh, lang. Wo ist meine Maus da?
Wie lang?